Liebes Publikum, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Tacheles mit Röper und Stein. Heute eine, naja, Spezialausgabe würde ich es gar nicht bezeichnen, aber es gibt natürlich ein Spezialthema. Dieses hier, ein großer Aufreger dieser Woche, Julian Assange. Natürlich müssen wir darüber sprechen, dass die Anklage aus Schweden gegen ihn fallen gelassen worden ist und der arme Mann immer noch in Britannien, in Großbritannien im Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Das ist natürlich ein Riesenskandal, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und noch etliches anderes, was in den letzten 2 Wochen passiert ist. Schon wieder 2 Wochen rum, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also jetzt ohne weitere Vorworte, hier Nummer 20 mit Röper und Stein. Wir wünschen natürlich wie immer viel Spaß. Ausgabe Nummer 20, herzlich willkommen und herzlich willkommen natürlich auch Thomas. Du bist nicht in Moskau, sondern du sitzt in St. Petersburg. Witzigerweise kriegst du schon Mails mit guten Tag, Herr Röper in Moskau, St. Petersburg. Also die Leute nehmen den Versprecher von mir richtig auf. Letzte Woche haben wir uns noch persönlich getroffen, Thomas. Jetzt bist du wieder in Russland drüben. Und wie geht's dir? Bist du gut zurückgekommen?
Ja, alles gut. Ich war ja noch in Prag auf einer Konferenz, war sehr spannend. Bei euch im Studio war es auch nett und ich wollte dir gratulieren.
Zu was denn gratulieren, bitte?
Dazu, dass du heute die Ansage beim ersten Mal durchgekriegt hast ohne Panne.
Ja, der Trick ist einfach, ich habe dich ausgeblendet, ich habe dich weggeschaltet. Wenn du keine Faxen machst, dann kriege ich das auch hin. Dieser Röper, ja.
Ja, ja.
Also schade, dass du wieder so weit weg bist, aber wir haben ja trotzdem Kontakt. Gott sei Dank gibt es die Technik heutzutage, ohne dass wir einen großen Ü-Wagen vors Haus stellen müssen, um uns zu sehen. Thomas, wir sprechen wieder über Aktuelles und ich habe es natürlich auch durch das T-Shirt von Anfang an schon gesagt, wir reden gleich mal über Julian Assange. Die aktuelle Situation ist so, dass die Staatsanwaltschaft aus Schweden den Vorwurf der Vergewaltigung von Julian Assange jetzt fallen hat lassen und eigentlich wäre doch jetzt alles klar. Eigentlich müsste der Mann doch jetzt freigelassen werden, damit er endlich mit seiner Familie wieder zusammen sein kann und endlich in Freiheit ist. Wie schätzt du das Ganze ein und was glaubst du, was mit ihm noch weiter passieren wird?
Ja, gut, wie soll man das einschätzen? Ich meine, der Vergewaltigungsvorwurf war von Anfang an ein Fake. Er hatte mit 2 Frauen parallel Sex, das mag moralisch verwerflich sein, aber das ist keine Vergewaltigung. Und als die es rausgekriegt haben, sind die zur Polizei gelaufen und haben das als Vergewaltigung bezeichnet. Und das war dann die ganze Geschichte. Jetzt war Julian Assange in London und hat sich dem schwedischen Haftbefehl widersetzt, indem er in die ecuadorianische Botschaft gelaufen ist. Und als die ihn rausgegeben haben, da ist Folgendes passiert. Er wurde dann verhaftet und wegen diesem Kautionsvergehen verurteilt. Jetzt habe ich gerade einen Schluck auf. Schön. Auf jeden Fall war die Verurteilung dann so, dass er zu 11 Monaten verurteilt wurde. Höchststrafe wäre 12 gewesen, also er hat fast Höchststrafe gekriegt und wird interessanterweise in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, was eigentlich für solche Straftaten völlig nicht die richtige Adresse ist. Und jetzt hat die UNO schon 2-mal sich beschwert, er würde gefoltert. Da gibt es also 2 offizielle Berichte von der UNO-Folterkommission, die seine Haftbedingungen als Folter bezeichnen. Er soll ja auch sehr viel Gewicht verloren haben. Und als er vor Gericht aufgetaucht ist, da war er ziemlich desorientiert und verwirrt. Er konnte nicht mal sein eigenes Geburtsdatum nennen. Er sitzt da in Einzelhaft, hat keine Bücher, kein Internet, kein gar nichts. Guckt also im Grunde den ganzen Tag an die Wand. Und da wird natürlich bei so einer Isolationshaft, das ist Folter, da geht jedem irgendwann das Gehirn kaputt. Und das scheint also System zu haben. Jetzt haben sich sogar schon britische Ärzte, 60 Ärzte in einem offiziellen Brief, in einem offenen Brief, an das Innenministerium gewandt und gesagt, der Mann gehört sofort ins Krankenhaus, der muss untersucht werden, psychisch wie physisch. Und die Ärzte, die britischen Ärzte, haben jetzt auch ganz offen gesagt, sie befürchten, dass er an diesen Haftbedingungen sterben wird. Und das passt ins Bild. Denn Schweden hat nun die Vergewaltigungsermittlung endgültig eingestellt, nachdem die Briten ihn haben. Jetzt haben wir also die absurde Situation, dass er im Knast sitzt, weil er gegen Auflagen verstoßen hat, die mit einem Haftbefehl zu tun haben, den es gar nicht mehr gibt. Es gibt in Schweden keinen Vorwurf mehr. Aber er sitzt trotzdem noch. Und jetzt haben die USA ihren Auslieferungsantrag gestellt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie soll das eigentlich gehen? Dann kommt er in die USA und dann gibt es einen Prozess. Da stehen ja dann USA-Kameras im Gerichtssaal. Und dann wird wochenlang live im Fernsehen gezeigt, wie die ganzen Skandale, die Julian Assange ausgedeckt hat, nochmal aufgewälzt werden. Das kann in den USA keiner wollen. Von daher bin ich jetzt nicht verwundert, dass die britischen Haftbedingungen so sind, dass er in der Haft zu sterben droht. Vielleicht wird er nie abgeschoben und stirbt in der Haft. Oder wie Epstein, er hängt sich dann in US-Zelle.
Also du
Also.
meinst, dass die US-Regierung überhaupt kein Interesse daran haben könnte, ihn wirklich zu einem Prozess zu führen, weil alles wieder aufgerollt wird, warum
Ja,
er
natürlich.
überhaupt,
Das ist alles wieder in die Medien.
ja.
Kommt das alles wieder, das will doch keiner. Also, ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, wie das laufen soll. Und jetzt scheinen wir die Antwort zu haben. Anscheinend machen sie die Haftbedingungen so, dass der Mann kaputt geht dabei.
Also er lebt
Depression.
in Isolationshaft, das heißt, er hat keinen Kontakt zu Mitgefangenen oder anderen Personen außer den Wärtern. Ich.
Ja, nicht mal sein Anwalt darf richtig zu ihm.
Ja.
Also, ich meine, das ist der Rechtsstaat. Hallo, nicht mal sein Anwalt. Der wird beschränkt. Also, ja.
Die verantwortliche Richterin zeichnet sich jetzt auch nicht durch große Menschlichkeit aus. Also in einem langen Artikel über den letzten Anhörungstag oder die letzte Anhörung hat ein Beteiligter oder vielmehr einer seiner Unterstützer geschrieben, wie das Ganze abgelaufen ist. Also Julian Assange saß hinter einer Glasscheibe, akustisch getrennt vom Rest der Zuschauer. Die saßen auch hinter einer Glasscheibe. Ja, sie sind sich eigentlich sicher, seine Unterstützer, dass er sie gar nicht richtig wahrgenommen hat, dass also ihm gar nicht bewusst wird, wie viele Unterstützer ihm nach wie vor die Stange halten. Und diese Richterin hat also wirklich ein nicht nur verächtliches Gesicht gemacht, sondern auch deren Kommentare haben eigentlich durchblicken lassen, dass sie alles andere als gewillt ist, ihm hier ja Recht zukommen zu lassen. Also das ist in meinen Augen wirklich, da hat man auch die richtige Position, die richtige Person auf diese Position gesetzt, um Julian Assange das Leben weiter schwer zu machen.
Ja.
Abgekartetes Spiel, ein vollkommen abgekartetes Spiel und im Endeffekt einer der größten Skandale in der jüngsten Zeit, weil das ist ein Paradebeispiel dafür, wie mit Pressefreiheit umgegangen wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass an Herrn Assange, an Julian hier ein Exempel statuiert wird. Das, nicht das Gefühl, sondern das ist offensichtlich, ja, dass also die gesamte Pressewelt weiß, wenn ihr euch anlegt mit dem Imperium, dann hauen wir euch so auf die Finger, aber dass es sich gewaschen hat.
Also absolut. Zumal bei der Richterin, da bin ich jetzt noch vorsichtig. Ich habe sogar schon gelesen, dass die Geheimdienstverbindung hat und jetzt vielleicht noch wegen Befangenheit dann ausgetauscht wird. Wird wahrscheinlich nicht viel ändern. Also da bin ich, warten wir mal ab, was da passiert. Das war relativ frisch. Aber gut, ich meine, das mit dem Exempel stimmt. Und zwar von Anfang an. Er hat ja nun wirklich nichts gemacht, wofür man ihn verurteilen kann. Verurteilen könnte man die Whistleblower, die ihm Informationen gegeben haben. Wenn ein Soldat Geheimnisse verrät, ist das erstmal eine Straftat. Das haben sie auch gemacht mit der Mannings. Aber der Julian Assange als Journalist hat das getan, was Journalisten tun. Ihm wurden Informationen zugetragen und er hat sie veröffentlicht. Also er hat eigentlich, wenn wir das mit der freien Presse ernst nehmen, gegen gar nichts verstoßen. Trotzdem soll er jetzt angeblich wegen Spionage, nicht angeblich, er soll wegen Spionage verurteilt werden. Aber wie gesagt, ich habe meine Zweifel immer gehabt, dass das zum Prozess kommt und anscheinend sehen wir jetzt einen Ausweg, so grausam das ist. Und ich wüsste auch nicht, ja, wie man dem Mann da noch helfen kann. Wenn die Briten die richtigen Richter vor ihn setzen, dann wird er abgeschoben. Naja, und dann kann er sich wie Epstein an der Chlorolle aufhängen im Gefängnis in Amerika. Und dann kann man immer sagen, ja, er ist im Gefängnis depressiv geworden. Kein Wunder bei den Haftbedingungen.
Ich habe gerade deinen Artikel eingeblendet und der letzte Satz, den du da geschrieben hast, hoffentlich liege ich mit meiner Einschätzung falsch. Also sprich, du hoffst inständig, dass du dich irrst mit deiner Einschätzung, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Also mach mir echt Sorgen um den Mann, weil nicht nur, dass er einer der größten Journalisten in unserer Zeit ist, der wirklich, nach dem müsste man Plätze und Flughäfen benennen, eigentlich der Julian Assange Flughafen oder Julian Assange Platz oder sonst irgendwas. Nein, der wird vor die Hunde gehen. Nein, ich wünsche es ihm nicht. Man muss ja auch auf seine Gedanken aufpassen. Also Julian Assange hat echt Probleme. Hier an dieser Stelle sei nochmal dieser Hinweis der Ärzte oder das Statement der Ärzte gezeigt. Herr Assange benötigt dringend ärztliche Untersuchungen, sollte ein gut ausgestattetes, fachkundig besetztes Krankenhaus sein. Sollte es nicht zu der dringend nötigen Untersuchung und Behandlung kommen, haben wir angesichts der derzeit verfügbaren Informationen ernste Bedenken, dass Herr Assange im Gefängnis sterben könnte. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Das ist also das Statement dieser 60 Ärzte, die in diesem offenen Brief sich dazu geäußert haben. Klingt nicht lustig, klingt also wirklich nicht lustig, ja? Und ich bin echt
Nee, ist.
gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja unsere Medien diesen Fall mehr oder weniger so hinter ferner liefen laufen lassen. Man hat also alles getan, ihn zu verunglimpfen. Man hat ihm alle möglichen Dinge attestiert, dass er sich unmöglich verhalten hat in der Botschaft, dass er blöd war zu seiner Katze. Also man hat auch satiretechnisch ihn wirklich auflaufen lassen in allen Richtungen. So die öffentliche Meinung von Julian Assange war so, naja, kauziger Spinner und das mit der Vergewaltigung, wahrscheinlich ist doch irgendwas dran. Also auch unsere Massenmedien haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie in diese Kampagne weiter mitgemacht haben. Und tja, ich lese in der letzten Zeit in der Welt oder in der Süddeutschen recht wenig über Julian Assange.
Ja gut, sie schreiben immer mal ab und zu was, aber in der Regel das Letzte, was sie so richtig schön geschrieben haben, war, dass der vor Gericht verwirrt war. Nur sie haben nicht geschrieben, woran es denn liegen könnte, zum Beispiel an den Haftbedingungen. Ich finde es auch skandalös, wenn jetzt, wenn man sieht, was auf der Bundespressekonferenz abläuft, wenn dann Reporter fragen, die Bundesregierung, ja, was sie dann dazu sagt, zu diesen UNO-Berichten, dass der gefoltert wird, dann sagen sie, haben wir keine Erkenntnisse drüber. Also gerade so,
Ja,
als wenn
das
sie
ist
einen
eine
Bericht
klasse
verfehlen.
Aussage. Ja,
Das
wenn,
ist nur also gelogen. Das heißt im
ja.
Klartext, wir wollen es nicht wissen.
Wir wollen uns darüber nicht äußern. Wir haben
Nee, wir
darüber
wollen es
keine
auch nicht.
Kenntnisse, heißt, ich weiß es nicht, also muss ich nicht darauf antworten. Ja.
Ja, genau. Also dabei ist der Bericht ja offiziell. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, ne, ist ein offizieller Bericht der UNO. Ist die Bundesregierung, die nicht liest, kann man mir jetzt nicht erzählen.
Also wir in Hobby, in Anführungszeichen Hobbyjournalisten und allen freidenkenden Menschen wünschen an dieser Stelle dem Julian Assange wirklich alles Beste. Wir hoffen, dass seine Unterstützer genügend Momentum aufbringen, um ihn irgendwie doch noch rauszubekommen. Vielleicht tut sich ja doch noch irgendetwas, weil nicht, ich bin mir sicher, nicht alle Menschen wollen, auch im System wollen nicht alle Menschen, dass der quasi noch mehr leiden muss und vielleicht sogar sterben muss. Vielleicht ist es ja so, dass doch noch ein bisschen Hoffnung da ist, auch wenn sie jeden Tag mehr schwindet. Also, Julian.
Ich sehe dafür leider überhaupt keinen Grund. Also ich sehe nicht, dass die Briten ihn freilassen, sondern ich sehe, dass während er jetzt noch in Haft sitzt, über seine Abschiebung nach Amerika verhandelt wird. Und ich bin sicher, die wird sogar stattgegeben. Die Briten dürfen nach ihrem Gesetz nicht abschieben, wenn die Todesstrafe droht. Die USA haben die Anklage jetzt so geschrieben, dass nur 170 Jahre Haft drohen, aber keine Todesstrafe. Tja, dann wird er wohl abgeschoben werden. Und die USA lassen ihn nicht wieder raus, wenn sie ihn erstmal haben. Also ich wüsste nicht, ich meine, ich bin echt jetzt, ich sehe keinen Grund, wo ich sagen könnte, Chance für Optimismus. Ja, das ist nicht ein Snowden, der es geschafft hat, sich rechtzeitig zu verstecken, sondern der hat es eben nicht geschafft. Und das habe ich neulich auf der Konferenz gehört, das ist inzwischen schon verrückt. Da während wir im Kalten Krieg die Situation hatten, dass die Dissidenten aus der Sowjetunion in den Westen geflohen sind, ist es heute umgekehrt. Ja, also wir haben inzwischen im Westen Dissidenten, die verfolgt werden, die ins Gefängnis landen, dafür, dass sie gegen das System schwimmen. Und die müssen sich jetzt in Moskau verstecken, wie ein Edward Snowden. Das ist schon irgendwie komisch, dass sich die Welt so umgedreht hat.
Wie hast du vorhin gesagt, wäre der Julian mal lieber nicht nach London, sondern nach Moskau gegangen, da würde er jetzt in der WG mit Edward Snowden wohnen,
Ja, im Vorgespräch, genau, aber ist ja
ja?
so.
Ach,
Also
stell
die
dir das
Russen
mal
würden
vor,
wohl.
die beiden zusammen irgendwie und der eine Computer, der andere Journalist und das beides in Russland.
Ja, der
Ja.
Assange ist ja auch Programmierer, der ist ja auch IT-Mensch.
Naja, also das wäre. Mensch, Julian, wieso hast du das nicht gemacht? Schade.
Ja,
Schade,
er
schade.
hätte von Schweden nicht nach London fliegen sollen. Er hätte mal Russland nehmen sollen.
Hätte Fahrradkette, ja. Wie gesagt, wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen, dass die Nummer gut ausgeht, auch wenn es nicht gut ausschaut. Auf jeden Fall eine unglaubliche Geschichte und wird auch bestimmt in vielen Jahresrückblicken auf der alternativen Ebene wird es auch groß behandelt werden. Gehen wir weiter zum ersten großen nächsten Thema und zwar geht es darum, US-Demokraten in Erklärungsnot, Ermittlungen zum Müller-Bericht, Fehlverhalten beim FBI. Du hast in deinen Texten ja immer wieder diesen Mueller-Report aufgegriffen und die ganzen Ermittlungen der Demokraten, wie es zu der Anhörung kam, wie es zu dem Mueller-Bericht überhaupt kam. Und da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie deine Einschätzung ist, zu diesem Fall.
Ja gut, wir haben ja im Studio letzte Woche in Leipzig eine Sondersendung gemacht zur Ukraine, zu dem ganzen Ukraine-Skandal. Deshalb will ich das jetzt auch nicht so breit so ausbreiten. Es geht hier nämlich um was ganz anderes. In den deutschen Medien lesen wir ja nur, dass Trump so furchtbar in Not ist, Amtsenthebungsverfahren und so weiter und so fort. Der ist schon fast aus dem Amt gekickt. Was wir nicht lesen in den deutschen Medien, sind die Verfahren, die auf der anderen Seite laufen. Zum einen stellt sich ja die Frage, wenn an diesem Müller-Bericht, ne, der Müller-Bericht hat gezeigt, es war nichts dran, es gab keine Wahlbeeinflussung von Russland, also es gab keine Verschwörung von Trump. Das ganze Russiagate war ein Fake, Müller konnte nichts aufdecken. Und dann muss man eben sagen, tja, Warum kommt das überhaupt zu solchen Ermittlungen? Wie kann das kommen, wenn so klar ist, von Anfang an sichtbar ist, dass da nichts ist? Wie kann es sein, dass dann solche Ermittlungen angestoßen werden? Die haben 30 Millionen gekostet, 2 oder 3 Jahre gedauert. Und da laufen jetzt Ermittlungen darüber, wie ist es eigentlich gekommen? Wer hat da hinter den Kulissen welchen Druck gemacht, damit es zu diesen Ermittlungen kommt? Und das ist immerhin ein Strafverfahren, wo ein renommierter Staatsanwalt, das ist jetzt kein Trump-Fan, sondern ein Staatsanwalt, der in den USA schon einige spektakuläre Fälle gehabt hat. Und der ermittelt jetzt gegen das Justizministerium wegen der Müller-Report-Geschichte. Kommt in den deutschen Medien gar nicht. Und das Zweite, was in den deutschen Medien nicht kommt, Trump wurde während seines Wahlkampfes, wurden Mitglieder seines Wahlkampfteams vom FBI abgehört. Das müsste eigentlich ein Riesenskandal sein, nicht? Der größte Skandal der USA war Watergate, wo der Präsident ein paar Einbrecher losgeschickt hat, dass sie mal in das Wahlkampfbüro der Demokraten einbrechen und da ein paar Unterlagen holen und mal gucken, was die vorhaben. Jetzt wurde einer von den führenden Wahlkampfmitarbeitern, mindestens einer bei Trump, vom FBI komplett abgehört. Also, was die da an Informationen kriegen, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was du in einer Nacht aus dem Büro an Papier holen kannst beim Einbruch. Das heißt, auch das wird jetzt untersucht, wie es dazu kam, dass das FBI das gemacht hat. Da soll am 9. Dezember der Bericht rauskommen, der Untersuchungsbericht. In den deutschen Medien, wie gesagt, kein Wort. Ich bin sehr gespannt, was da drin steht. Also, komisch, dass die Deutschen darüber nicht berichten. Und diese beiden Sachen habe ich in dem Artikel mal thematisiert, dass es ja merkwürdig ist, dass solche Sachen laufen und in den Medien gar nicht berichtet.
Also ich wiederhole nochmal, es gibt eine interne FBI-Prüfung, wie es dazu kommen konnte, dass mindestens ein Mitarbeiter des Trump-Teams abgehört werden konnte,
Während des Wahlkampfs.
während des Wahlkampfs sogar, ja, also
Ja, in der heißen
Spionage mehr
Phase
oder weniger,
2006. Also richtig, so in der heißen Phase vom Wahlkampf. Ja, wie Sie uns alle Russia-Gate erzählt haben, haben Sie Trumps Team abgehört.
Und die Demokraten sind diejenigen mit der weißen Weste.
Die können nichts dafür.
Ja, nein,
Die
überhaupt
waren zwar die
nicht.
Regierung, der Audit, nee, die waren es nicht. Also, pff, nö.
Ja,
Also,
und wohin
so
führt diese
Drahtseil.
Entwicklung dann? Also, ich meine, du weißt ja, wie diese Verfahren in Amerika laufen. Das wird endlos in den Medien rauf und runter gekocht und dann gibt es die Live-Schaltungen zu diesen ganzen Prozessen. Was denkst du denn, was da jetzt noch alles sich entwickeln wird in dieser Richtung? Weil wir kommen ja jetzt in die richtig heiße Phase des kommenden Präsidentschaftswahlkampfes. Also sprich, die Demokraten werden im Februar ihren Kandidaten ermitteln und dann geht es so richtig los mit der ganzen Schlammschlacht. Denkst du, dass die Republikaner einfach nur noch ein bisschen warten, bis sie ihre richtige Munition raushauen, oder ist das das übliche Hauen und Stechen, wie wir es eigentlich kennen von den letzten Wahlkämpfen?
Nee, ich glaube, dieser Wahlkampf wird heftiger. Also der wird noch mal heftiger als der letzte, glaube ich. Aber ja, was soll man da jetzt denken? Also da ist ja an ganz vielen Fronten jetzt erstmal die Frage offen, was passiert. Erste Frage, was passiert mit dem Amtsenthebungsverfahren? Da haben Sie jetzt Voranhörungen gehabt. Ich habe da auch einen Artikel, aber wie gesagt, wir haben das in der anderen Sendung gehabt, will ich nicht so genau darauf eingehen. Fakt ist, bei den Voranhörungen ist eigentlich nichts rausgekommen. Alle haben gehört, dass irgendwer was gehört hat. Aber Fakten haben sie keine. Jetzt müssen die Demokraten entscheiden, reicht das, was sie haben, für den nächsten Schritt im Verfahren. Das wäre dann offiziell einleiten und weitergeben an den Senat. Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Jetzt haben die Demokraten es geschafft, mit ihrer Mehrheit im Kongress zu verhindern, dass Leute wie Hunter Biden aussagen. Die Demokraten wollten jetzt zum Beispiel Hunter Biden vorladen und ihn fragen, was er denn so in der Ukraine so getrieben hat. Für 50.000 Dollar im Monat, wo er dreimal in Kiew war in 3 Jahren. Das konnten sie nicht fragen bei der Kongressanhörung. Das können sie aber fragen in dem Augenblick, wo der Senat eine Anhörung macht, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Jetzt müssen die Demokraten sich also entscheiden, wollen sie das mit dem Risiko, dass ihnen das dann furchtbar um die Ohren fliegt, wenn der Hunter Biden sich da bei der Aussage blamiert, oder wollen sie das nicht? Also das kann sein, dass das Amtsenthebungsverfahren jetzt schon demnächst ja, vorbeigeht. Das ist das eine. Das zweite ist, jetzt haben wir diese ganzen Ermittlungen auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, was in dem FBI-Bericht drinstehen wird. Es gibt so die ersten Sachen sind durchgesickert. Angeblich ist das nicht politisch und angeblich war das irgendwie, ja, ging um irgendwelche Russland-Verbindungen, komischerweise wieder Russland-Verbindung, aber war nicht politisch. Es ist wohl auch durchgesichert, dass ein FBI-Mitarbeiter da Dokumente manipuliert hat. Aber wie gesagt, das sind alles so die ersten Gerüchte. Am 9. Dezember wissen wir mehr.
Also 9. Dezember
Noch?
soll dieser Untersuchungsbericht vom FBI veröffentlicht werden.
Ja.
Und wie du sagst, es kommen jetzt eben schon die ersten Dinge, die ersten Infos werden schon durchgestochen. Trump natürlich, wie immer, spricht vom größten Skandal in der Geschichte. Der ist ja sowieso bekannt für seine Übertreibungen in seinen Aussagen. Glaubst du, dass da eine Bombe platzen wird?
Es kommt darauf an, was drinsteht. Und dann ist die Frage, egal was drinsteht, ist doch die Frage, was machen die Medien daraus? Ne? Ignorieren sie
Okay,
es?
ja, klar.
Wir wissen ja in Deutschland, wir hören davon nichts. Die Sachen passieren hier nicht. Also sie passieren da drüben, aber in Deutschland hört man nichts davon. Das kann sein, dass die Medien das Ding totschweigen. Also muss man abwarten. Das Gleiche gilt für die Ermittlungen zur Entstehung der Müller-Untersuchung. Auch da hören wir in Deutschland gar nichts. Und da ist immer ein Staatsanwalt dran, da ist offizielle Strafverfahren eröffnet. Die Geschworenen werden ausgewählt und die Vorladungen verschickt. Aber in Deutschland kein Wort.
Was uns überhaupt nicht wundert.
Überhaupt nicht. Also inzwischen wundert mich gar nichts mehr.
Mein Lieblingsausdruck
Muss man
für
abwarten.
Deutschland.
Also das ist ein Zwischenstand jetzt. Es sind einfach Dinge, die passieren da drüben, von denen wir in Deutschland nichts hören und die sich durchaus interessant entwickeln können. Aber abwarten.
Das tiefe Tal der Ahnungslosen, wie ich so gern sage. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, was da passiert. Lass uns gleich weitergehen zu einem nächsten aktuellen Aufreger, den wir hatten in der letzten Zeit. Wir erinnern uns, der Fall Epstein. Epstein heißt es ja richtig im Englischen. Da gab es eine große mediale Aufregung, auch in den Massenmedien. Da gab es eher so ein Whitewash, also sprich so ein bisschen so. Es war nicht ganz so schlimm und überhaupt, er hat sich umgebracht und jetzt ist das Thema erledigt. Und mittlerweile geht das Ganze aber in die nächste Runde, nämlich Mr. Prince Andrew steht jetzt massiv unter Feuer. Ich blende gerade deinen Artikel ein, Thomas, Prince Andrew und Epstein, wie die Medien vom Epstein-Skandal ablenken. Dieser werte Prinz hat ja in der letzten Woche, glaube ich, war es, oder in den letzten Tagen irgendwann, hat er ein Interview gegeben, wo ich mich nachträglich immer noch frage, wer dem denn dazu geraten hat, dieses Interview zu geben. Das war ein PR-Desaster. Der Mann hat nur gestammelt und gebrabbelt, konnte sich nicht wirklich artikulieren, hat sich in Widersprüche verwickelt und steht jetzt eigentlich hinterher noch blöder da in den Medien wie vorher. Was hältst du von dieser Inszenierung? Weil so kommt es mir schon fast vor. Und was bedeutet das denn für diesen gesamten pädophilen Skandal, der da eigentlich mit zusammenhängt?
Ja, also da muss man wieder gucken. Zum einen haben wir die Situation in den USA, Epstein ist tot. Das heißt, im Grunde sind die Ermittlungen damit gestorben. Das heißt also, es gibt jetzt keine Ermittlungen mehr, weil es keinen Angeklagten mehr gibt. Andererseits gibt es aber noch die Opfer, die jetzt gerne entschädigt werden wollen. Da könnte man also jetzt durchaus noch erwarten, dass die Opfer vor Gericht gehen und dann eben die Leute nicht Epstein, sondern die Leute verklagen, wie zum Beispiel Prinz Andrew. Nicht, die Mädchen dann, ja, die mit dem Minderjährigen Sex haben. Das soll anscheinend verhindert werden, indem jetzt das gesamte Epstein-Vermögen vorbereitet wird für die Entschädigung. Und da geht es dann nach dem Motto, möchtest du eine Entschädigung von ein paar Millionen? Hier kriegst du sie, dann unterschreibe uns aber bitte, dass du auch nicht weiter nachfragst. Das heißt, du könntest sie wunderbar die ganzen Leute decken. Das würde in Amerika wohl durchlaufen so. Denn wer würde jetzt ernsthaft riskieren, da einen Prozess anzustrengen, ohne zu wissen, was da am Ende bei rauskommt, wenn er hier ein paar Millionen haben kann und seine Ruhe? Denn ungeschehen machen kann man es nicht. Und bestrafen kann man auch keinen wirklich mehr. Und die es waren, wie Prinz Andrew, ich meine, dass die den in den Knast schicken, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee,
So.
er wird halt ein Bauernopfer jetzt sein, der das ganze Feuer auf sich ziehen soll, um
Ja,
damit
das wird
von
nicht
den
funktionieren.
Hintergründen abzulenken. Weißt du, eigentlich
Das wird
geht es
nicht
ja darum,
funktionieren.
dass wirklich hochkarätige Menschen in diesem Adressbuch drin standen. Das ist ja das Who is Who der High Society, vor allem Mr. Bill Clinton, der ja nachweislich über die Logbücher dieser Flüge, ich glaube, über 20 Mal auf dieser Insel war, sogar ohne Begleitung seiner Leibwächter.
Ja,
Immer in Begleitung.
dafür in Begleitung von jungen weiblichen Passagieren. Sei es drum, das glaube ich nicht, dass das ein Bauernopfer ist. Ich glaube eher, dass die in Amerika gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass der Andrew jetzt so blöd war, vor die Presse zu laufen. Der ist ja inzwischen von der Queen im Grunde gefeuert worden, von allen Ämtern entbunden.
Gefeuert werden als Kronprinz, das ist auch bizarr, ja.
Ja, und dann, also der hatte eine neue PR-Beraterin und die hat ihm anscheinend gesagt, das wäre eine gute Idee. Die ist wohl auch schon gefeuert
Ja,
worden
das
inzwischen.
schlechter Einstieg in den Job, ja.
So, also ich glaube nicht, dass das mit irgendwem abgesprochen war. Da glaubt er, er macht was ganz Intelligentes.
Und er kann ja überhaupt nicht schwitzen. Diese Aussage ist ja so lächerlich. Also
Er kann nicht.
das kann gar nicht gewesen sein, dass die Frau davon berichtet, dass er schwitzt, weil er durch den Golfkrieg eine traumatische Erfahrung hatte und
Nee,
deswegen nicht
Falkland.
schwitzen, Falkland, nicht,
Aber
deswegen nicht
noch
schwitzen
besser
kann.
und
Also.
besser war ja, er weiß genau, wo er vor 18 Jahren an dem und dem Tag war, weil er mit seiner Tochter irgendwo essen war. Also ich meine, der hat so einen Schwachsinn erzählt, das geht auf keine Kuhhaut. Aber muss man jetzt gucken, wie er da rauskommt. Wie gesagt, die interessante Frage ist ja, kommt dazu, dass er in den USA deswegen verhört wird? So, Epstein ist tot, Strafermittlungen laufen da nicht wirklich weiter. Die Zivilverfahren kann man wohl abwenden über die Entschädigungen. Jetzt ist noch ein bisschen Frankreich da stört, weil Frankreich auch eigene Ermittlungen angestellt hat. Das waren wohl auch Französinnen beteiligt. Und das könnte über die französische Hintertür nochmal interessant werden. Aber bisher sieht es für mich so aus, als wenn sie das Ding unterm Teppich halten können, weil sie ja vor allem das Strafverfahren nach Epsteins Tod weg ist.
Ein Gedanke, den ich noch habe, Thomas, zu diesem Entschädigungsverfahren oder zu diesen Entschädigungszahlungen von den Opfern dieses Missbrauchsskandals, das erinnert mich an einen Fall namens 11. September. Sprich also, auch damals gab es sehr viele Zahlungen, die an die Hinterbliebenen der Opfer geflossen sind, um eben gewisse Ermittlungen oder, sagen wir es mal so, nachträgliche Klagen im Keim zu erstecken. Und das ist so, wie du es auch gesagt hast, die wissen genau, was passiert. Wenn die klagen, dann geht es 10 Jahre oder 5 oder was weiß ich, wie viele Jahre mit einem ungewissen Ausgang des Gerichtsverfahrens und danach wissen sie nicht, ob sie überhaupt etwas davon haben. Also sprich, dieses riesige Geld, was für die meisten Menschen wirklich auch ein paar Millionen ist, für die meisten Menschen eine unglaubliche Summe, die man sonst nie im Leben kriegt. Also in diesem Fall werden die meisten Menschen dann eben sagen, okay, ich schluck meinen Zorn hinunter, die Gerechtigkeit hat zwar nicht gesiegt, aber zumindest bin ich insoweit entschädigt worden, jetzt, dass ich im Leben einen anderen Weg einschlagen kann mit diesem wirklich vielen, vielen Geld und damit ist für mich vielleicht die Sache auch gegessen. Das passiert immer, wenn viel Geld im Spiel ist, wenn also Mächtige dann versuchen, sich diesen Entwicklungen, diesen Ermittlungen zu entziehen und so wird es genauso hier auch laufen. Also ich habe da wenig Hoffnung, dass da in diesem Epstein-Skandal noch irgendwas Großes rauskommt.
Man muss abwarten. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass irgendein Opfer sagt, nö, ich nehme die Kohle nicht. Ich meine, da muss sie aufpassen, dass sie nicht auch mit Toilettenpapier hängt, aber man muss das abwarten. Also ich schließe es nicht aus, aber man sieht schon, dass das alles getan wird, damit nichts passiert. Und jetzt hat der Andrew sich so offensichtlich in Widersprüche verwickelt und so offensichtlich ist er mit dem Mädchen, das er angeblich nie gesehen haben will, auf Fotos zu sehen. Aber solange kein Staatsanwalt in Amerika Fragen stellt, ist das alles nur was für die Regenbogenpresse. Ja, also die Kernfrage ist, wird in Amerika ein Verfahren eröffnet? So, und wenn das nicht passiert, dann haben wir ein paar Schlagzeilen gehabt und Prinz Andrew ist arbeitslos, aber gut, trifft er
Naja,
keinen Arm.
was heißt das, wenn ein Prinz arbeitslos ist? Er ist Multi-Multi-Multimillionär und hat sein Leben in seinem Umfeld. Ich meine, selbst wenn er öffentlich nicht mehr so auftreten kann, der bleibt in seiner Peer Group, in seiner Society. Alle wollen die Royals haben, alle wollen quasi im Glanz des Königlichen auch sein. Von dem her gesehen, hat er halt weniger Öffentlichkeit, aber groß stören wird es ihn nicht im Leben vielleicht, ja.
Naja, doch schon. Sie haben ihm jetzt also damit immerhin, ich meine, die Royals, das eine ist ja das Geld, also ne, du wohnst in einem Schloss, aber das ist ja kein Geld. Das ist ja nur, ein Schloss kostet ja sogar Geld. Der Prinz kriegt da aus Steuermitteln irgendwie eine Viertelmillion Pfund pro Jahr, so zum Verjubeln. Die kriegt er nicht mehr. Also das haben sie ihm gestrichen. Das muss man schon sagen, das gehört dazu. Also er kriegt jetzt, weil er die öffentlichen Auftritte nicht, weil er die öffentlichen Ämter nicht mehr wahrnimmt, ist ihm auch die steuerliche, das steuerliche Sponsoring gestrichen worden. Der wird immer noch genug auf der Seite haben, aber zumindest merken tut er schon. Aber es trifft keinen Arm, also er wird jetzt deshalb sicherlich nicht unter der Brücke schlafen.
Viertelmillion ist für uns viel Geld, aber für die wirklich Peanuts. Überleg doch mal, was die englische Familie, die Königsfamilie von England für Reichtümer hat auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich nur so ein Klatscher auf die Hand. Das wird ihn nicht groß stören, schätze ich mal. Ja, der hat Privatjets und Yachten und Anwesen. Also
Muss unterhalten werden und wie gesagt, vieles kostet auch einfach nur Geld. So ein Schloss zu unterhalten ist nicht billig. Also ne, das Vermögen der britischen Familie ist, der Königsfamilie ist sicherlich enorm, aber vieles Vermögen ist auch nur auf dem Papier. Ich meine, die haben ganz viele Schlösser und jetzt, ja, die müssen sie alle unterhalten. Also dieses Vermögen kostet auch. Die sind keine armen Schweine und die haben genug Geld. Aber ich denke, sie brauchen diese Steuersubventionierung schon so mal so für die täglichen Kosten, so nicht 20.000 im Monat für die anfallenden Kosten, die Lebenshaltungskosten. Das denke ich schon, dass sie es brauchen, wenn sie nicht an ihr eigenes Vermögen wollen. Und wie viel er eigenes Vermögen hat, ist die Frage. Es gehört der Königin, nicht ihm. Jetzt muss er immer zu Mama gehen und Taschengeld betteln. Also auch nicht schön.
Ich finde diesen Skandal ja auch deswegen so interessant, weil er ein kleines bisschen Licht wirft auf diese Machenschaften im Hintergrund. Also da gibt es ja Verstrickungen in der Elite, die gehen weit über diesen Epstein-Skandal hinaus. Es ist auch nicht so, dass der Epstein der einzige Zuhälter war dieser Mächtigen, sondern ich erinnere nur an das Wort MK Ultra. Ja, also das ist schon seit Jahrzehnten, dass es da im Hintergrund Dinge gibt. Ich will die Worte jetzt gar nicht hier in den Mund nehmen, aber das, was jetzt hochgekommen ist mit diesem Skandal, ist nur die Oberfläche von einer globalen Elite, die jenseits jeder Moral steht. Und das wissen Leute, die sich da seit langer Zeit damit beschäftigt haben, schon viel, viel besser. Also das ist wirklich nur
Ja, also
so ein bisschen, dass man erkennen kann, oh, wow, 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 was passiert denn hier
das
eigentlich?
ist ja, das ist ja sehr spekulativ, was du jetzt sagst. Ich denke auch, dass es so ist, aber man kann ja sogar ein bisschen mehr in die Fakten reingehen. Gut, wir hatten ja auch mal einen Dutroux-Skandal in Belgien, da ist ja auch nicht viel passiert hinterher. Und besonders spannend
Außer
finde
dass
ich,
sehr viele Zeugen gestorben sind, ja.
ja, vor
Das.
allem diejenigen, die Fragen gestellt haben. Das ist komisch. Haben sich auch alle mit Klopapier aufgehängt.
Ja,
Auf
also
jeden
alleine
Fall.
das zeigt doch schon, was für ein elitäres Netzwerk da im Hintergrund steckt und versucht, alles, was in Sachen ja, dieser dunklen Machenschaften passiert, alles einen Deckel drauf zu machen. Der Dutroux-Fall
Ja,
war in den 90er Jahren, okay.
was ich viel spannender finde, ist aber noch ein anderer Teil. Und zwar, wenn man genau hinguckt, ich habe das in einem Artikel ja auch verlinkt alles. Der Trump wurde ja im Wahlkampf 2016 gefragt, was er von Bill Clinton hält, bei irgendeinem TV-Auftritt. Und da hat der Trump geantwortet: Naja, Clinton ist ein ganz netter Kerl, aber der wird ja den nächsten Haufen Probleme kriegen mit der Epstein-Geschichte und der Insel. So.
Wann hat er das gesagt? Wann hat er das gesagt?
2016 im
Im
Wahlkampf.
Wahlkampf schon. Da war
Ja,
Trump klar, dass da.
das hat er öffentlich im Fernsehen gesagt.
Okay.
Ich habe das Video auch verlinkt, das ist jetzt auch kein Quatsch, das habe ich in einem Artikel verlinkt, kann ich ja in die Linkliste reintun. Der Witz ist, wenn das alles so offen ist, dass das in New York, also ich meine, der Trump hat mit sich in dem Epstein vor 15 Jahre vorher verkracht, die haben nicht mehr miteinander geredet. Aber wenn das so offensichtlich ist, dass das wirklich jeder der reichen Leute in New York weiß, was der Epstein da treibt, wenn das so offensichtlich ist, dass der Trump das im Fernsehen erzählt im Wahlkampf, da scheinen ganz viele Leute ganz viel zu wissen und das wird unter dem Teppich gehalten. Also ich meine, da gibt es ja noch andere Sachen, die reinspielen. ABC, da gab es ja ein Video, eine Frau hatte eine Reporterin hatte eine Reportage fertig über den ganzen Epstein-Skandal, auch wieder 2 Jahre vorher. Bei ABC und die hat ABC gesagt, nö, das nehmen wir nicht, das Material. Wurde abgelehnt, darüber zu berichten. Also man sieht wirklich, dass da auch mit Macht versucht wird, die Sachen unterm Teppich zu halten. Wie gesagt, dann kann sich jeder seine Gedanken machen, wie sehr die Elite sich da austobt. Aber dass es da Vertuschungen gibt, auch von Seiten der Medien, ist unbestreitbar, spätestens auch seit diesem ABC-Fall. Über den in Deutschland ja auch nicht berichtet wird. Du findest in den deutschen Medien
Kannst du
nicht mal
das
über
kurz
das
erklären?
ABC.
Was meinst du mit ABC-Fall?
Ja, dass vor 2 Jahren eine Reporterin bei ABC Material eingereicht hat, die ganze Epstein-Geschichte recherchiert hatte und ABC, die Chefredaktion, sagte, nö.
Ist uninteressant.
Nehmen wir nicht. Genau. So.
Zu
Ist
wenig
jetzt auch
Skandal,
ausgeschlossen.
es ist zu wenig Sprengkraft, ja.
Ah, nee, zu wenig belegt und man weiß ja nicht und überhaupt. Sie sagt, sie hat all das schon gehabt, was dann später in die Anklage kam. So, und muss man jetzt auch fragen, warum hat ABC das Thema nicht genommen? Ne? Und die Liste ist eben lang. Jetzt, da ist so viel, wo man sieht, dass es unter den Teppich gehalten wird. Wie gesagt, in Deutschland wird darüber nicht mal berichtet. Ja, also die Deutschen müssen sich gar keine Gedanken machen über die Tatsache, dass die amerikanische Medien den Epstein-Skandal nicht berichten wollen. Das erfährt der deutsche Leser gar nicht. Also es wird wirklich konsequent unter den Teppich gehalten. Das kann man objektiv sagen. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie tief die Verstrickungen gehen, das weiß ich nicht. Da will ich ja nicht spekulieren, aber dass da vertuscht wird, ist unzweifelhaft.
Interessant wird es, wenn im Jahresrückblick in den Massenmedien dieser Fall nochmal aufgegriffen wird. Ich höre jetzt schon den Spin. Also es wird thematisiert werden, bin ich mir ganz sicher. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt so unter der Meldung Verschiedenes, ja, Yellow Press fast, dass es da so unter ferner Liefen laufen wird. Nicht die gesamte Ausweite, das gesamte Ausmaß dieses Skandals wird auf jeden Fall nicht thematisiert werden. Ganz bestimmt nicht.
Welchen Jahresrückblick meinst du?
Jetzt
Wessen
der
Jahresrückblick?
anstehende
Ja,
Jahresrückblick
okay. ZDF,
2020.
ARD,
Alle.
ZDF. Nee, alles du.
Es gibt
Lass uns.
ja in den Massenmedien verschiedene Jahresrückblicke im ZDF, im ARD. Das ist ja auch so
Ja,
Tradition, dass man.
lass uns einen aussuchen, wir machen eine Wette. Ich glaub, Sie berichten nicht. Lass uns einen aussuchen.
Okay, pass auf, ZDF. ZDF-Jahresrückblick, der ist immer sehr berühmt, auch von den Quoten her. Die werden darüber berichten in einer Bagatellmeldung. So, ja, Epstein und so, und das war ja alles, jetzt hat er sich umgebracht und so weiter. Und dann war es das. Und dann geht es gleich weiter zu irgendeinem anderen trivialen Thema. Oder
Ich
das
halte
vielleicht.
gegen Epstein. Ich halte gegen. Epstein kommt gar nicht vor. Mal gucken, wer die Wette gewinnt.
Okay, um was geht's? Um was geht's?
Machen Einsatz.
Puff.
Machen Einsatz.
Okay, wenn du das nächste Mal in Leipzig da bist, lade ich dich dick zum Essen ein.
Oder ich dich. So, komm
Oder,
her.
genau, alles klar. Okay, einmal Fistbump.
Mach.
Puff. Ich freue mich. Also, ich esse gern beim Kubaner, da gibt es lecker Tortillas.
Für mich haben die bestimmt auch was Nettes mit Fleisch da. Da passen wir schon.
Ja, wir werden sehen. Thomas, okay, das Thema Hammer. Also ich glaube, das wird auch in den Medien nicht weiter aufgegriffen werden. Deswegen gehen wir gleich weiter zu unserem nächsten Thema. Ich habe den Artikel von dir hier, Mars, Medien und die Lügen über Atombomben in Deutschland. So, es ist ja wirklich krass, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich immer noch keinen Friedensvertrag haben und dass wir eigentlich immer noch unter, wie nennt sich das Ganze, damit ich jetzt nichts Falsches sage, Feindstaatenklausel und so weiter und so fort. Also ich möchte es jetzt gar nicht detailliert aufgreifen, sonst wird mir wieder um die Ohren gehauen. Also wir sind abhängig von dem, was Amerika uns sagt. Und Amerika sagt, diese Atombomben bleiben bei uns. Die werden nicht abgezogen. Obwohl es eigentlich schon einen Beschluss gab, einen Bundestagsbeschluss, und der Wunsch auch von der Mehrheit der Deutschen kommt, nein, die bleiben hier und die werden sogar modernisiert. Herr Dr. Analytik Röper, bitte erklären Sie uns mal, warum Deutschland nicht sich dieser Bomben entledigen kann.
Ja, das liegt daran, dass Deutschland nicht souverän ist. Das ist jetzt auch keine große Verschwörungstheorie. Jedes Land der Welt kann entscheiden, wer welche Waffen bei ihm abstellen darf. Also, und Deutschland kann das nicht. Also, der Bundestag hat 2010 beschlossen, die Bundesregierung solle sich bitte dafür einsetzen, dass die Amerikaner ihre Atomwaffen abziehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass eine deutsche Kanzlerin in der Zeit nach Washington gefahren ist und gesagt: Jungs, holt mal die Bomben bei uns ab, die brauchen wir nicht mehr. Das heißt, die Regierung ignoriert den Beschluss des Bundestages, weil sie genau weiß, dass die Amerikaner sie auslachen wollen. Die Amerikaner dürfen auf deutschem Boden tun und lassen, was sie wollen, siehe Rammstein und eben auch siehe Büchel mit den Atomwaffen. Und da kann Deutschland nichts gegen tun. Also nur, es gibt die Beschlüsse und sie werden nicht umgesetzt. Also einen deutlicheren Hinweis darauf, dass Deutschland bei diesen Fragen nicht souverän ist, kann ich nicht finden.
Ich habe hier gerade
So.
den Link gefunden an deinem Artikel. Und zwar ist es der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 24. März 2010 mit dem Titel Antrag der Fraktionen, bla bla bla, Deutschland muss deutliche Zeichen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen. Und in diesem Antrag wird eben darauf hingewiesen, dass es Zeit ist, diese Waffen mehr oder weniger aus Deutschland abzuziehen. Passiert ist seit 2010 herzhaft wenig. Das sind immerhin schon fast 10 Jahre jetzt.
Ja, und jetzt der Skandal ist ja, wir haben diesen Bundestagsbeschluss, der ist immer noch gültig, den hat ja keiner je wieder zurückgenommen. Und jetzt stellt sich Maas in Hiroshima bei einer Gedenkfeier hin und sagt, er wäre gegen den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Sorry, wie jetzt? Ja, also der ignoriert einen Bundestagsbeschluss, mal eben so.
Ich lese es mal kurz vor, Thomas. Es ist in
Ja.
deinem Artikel drin. Der war eben in Hiroshima vor kurzem. Bundesaußenminister Maas hat sich bei einem Besuch im japanischen Hiroshima für nukleare Absetzung eingesetzt, sind sich gleichzeitig aber gegen einen einseitigen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen. Es nützt nichts, wenn Atomwaffen von einem Land in das andere verschoben werden. Wenn sie verschwinden wollen, dann sollen sie überall verschwinden, sagte der Politiker zu entsprechenden Forderungen, auch aus seiner eigenen Partei. Also da hat er sich ja eigentlich ganz klar positioniert, so mit mir als Außenminister könnte er das vergessen.
Ja, und dann auch schön einseitig. Ja, wieso denn einseitig? Wer hat denn noch Atomwaffen in Deutschland? Also, na, das geht da schon, es klingt schon so, als wenn jetzt wir irgendwas, ist ja gar nicht. Es gibt ja keine anderen Atomwaffen mehr. Also, die anderen sind ja abgezogen worden von den Russen schon vor fast 30 Jahren. Nur die amerikanischen sind immer noch da. Also, ja, er hat ganz klar gesagt, mit ihm nicht. Und ja, also, mir fällt dazu herzlich wenig ein. Aber was ich an dem Artikel generell noch interessant fand, weil er nun gerade in Hiroshima war, ich habe dann darüber mal nochmal geguckt, was da so sonst zu finden ist. Wenn du die Beiträge der Medien anguckst, dann finde ich sehr spannend, dass mehr und mehr verschwiegen wird, wer eigentlich die Bombe auf Hiroshima geworfen hat. Also da steht dann so, nicht, in dem, ich habe einen NDR-Beitrag zum Beispiel verlinkt aus dem NDR, aus dem Radio, Norddeutscher Rundfunk. Dauerte knapp 3 Minuten. Und die haben es in 3 Minuten geschafft, Hiroshima zu erwähnen und Mars mehrmals zu erwähnen und Mars zu zitieren und über den Atombombenabwurf zu sprechen. Aber das Wort USA kam gar nicht vor. Also die Atombombe ist so wie so ein Tsunami aus heiterem Himmel irgendwie und keiner weiß warum.
Das ist ein Muster, das sich wiederholt. Das erlebt man auch jedes Jahr bei den Jahrestagen, wenn überhaupt davon gesprochen wird, dass sich das jährt, dieser barbarische Angriff auf Hiroshima und Nagasaki, dass dann der Tenor ist wirklich so, die Bombe fiel aus dem Himmel. Am 6 Uhr so und so, am 6. August 1945 fiel die Bombe vom Himmel. Dass das die Enola Gay war, dass das dieser Bomber aus Amerika war, das wird nicht erwähnt. Übrigens habe ich das Flugzeug vor kurzem erst gesehen im Washingtoner Museum. Das wird da ganz prominent ausgestellt und in glänzendem Alu steht es da ganz exponiert auf so einem Podest. Also man schämt sich dessen
Ja,
überhaupt
die sind auch
nicht.
noch stolz drauf.
Ja,
Die sind auch
das
noch
ist,
stolz.
dieses Flugzeug hat an dem und dem Tag die Bombe geworfen und hat dadurch 1 Million Amerikanern das Leben gerettet. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das an dieser Tafel dran steht, aber so ist ja der Tenor oder der Kontext, in dem das in der amerikanischen Öffentlichkeit aufgenommen wird. Der Abwurf der Bomben in Hiroshima und Nagasaki hat dafür gesorgt, dass der Krieg endlich beendet wurde und nicht noch mehr Amerikaner sterben mussten. Das stimmt aber gar nicht. Das
Das
stimmt gar
stimmt
nicht.
absolut. Stimmt absolut nicht, weil der Krieg hat ja nur deshalb so lange gedauert, weil die Amerikaner eine bedingungslose Kapitulation wollten. Die Japaner haben schon vorher, schon ein halbes Jahr vorher, Friedensfühler ausgestreckt und waren auch zu ganz, ganz großen Zugeständnissen bereit, aber die Amerikaner haben gesagt, wir verhandeln nicht, bedingungslos. Ja? Sie hätten also Hunderttausende Tote vermeiden können, wenn sie im April zu den Japanern gesagt haben, okay, komm, ne, geht aus China raus, geht da und da raus, aber ansonsten ist gut. Hätten die Japaner alles gemacht. Aber die Amerikaner hatten zu dem Zeitpunkt, Deutschland war besiegt. Das war am Ende, war im April, war ja nichts mehr über in Deutschland, lag in den letzten Zügen. Und die Amerikaner haben auch schon gesehen, dass der nächste Konflikt mit der Sowjetunion kommt. Und die hatten zwei Interessen. Die wollten Japan besetzen, weil sie eine schöne Militärbasis an der Ostflanke von der Sowjetunion haben wollten. Da sitzen sie ja bis heute. Japan ist das Land, wo sie noch mehr Soldaten haben als in Deutschland. Und zweitens wollten sie den Sowjets die Atombombe demonstrieren, wollten sagen, guck mal, was wir hier haben. So, und damit war das vorbei. Also es ging nicht darum, Menschenleben zu retten. Das hätten sie im April haben können. Aber dann hätten sie Japan nicht eigentlich besetzen können und sie hätten die Atombombe nicht vorführen können.
Es gibt ja
Blöd.
Historiker, die sagen, dass Amerika deswegen den Krieg verzögert hat oder das Kriegsende verzögert hat und weiter gekämpft hat, um eben eine einsatzreife Atombombe zu haben. Dass also im Frühjahr 1945 das noch gar nicht möglich gewesen wäre, diese
Die
Bombe
war ja nicht.
einzusetzen. Also konnten sie nicht auf Frieden machen, sondern mussten eben warten bis zum Sommer 1945, als diese Technik eben verfügbar war. Und dann haben sie es ja gleich zweimal gemacht. Einmal der Hiroshima, einmal dann Nagasaki. Und wobei diese Städte auch mehr oder weniger, wie war das? Es war eigentlich ein anderes Ziel vorgesehen. Ich glaube, es war Kobe. Und weil da schlechtes Wetter war, ist es dann doch eine der anderen Städte geworden. Also die haben da wirklich so wie mit der Pinnnadel auf die Landkarte. Ach, wenn nicht da, dann schmeißen wir es eben dahin.
Ja, das ist ein bisschen anders. Also sie haben einige Städte nicht bombardiert, um sie, das ist übrigens auch keine Verschwörungstheorie, das ist längst offene Akten. Sie haben einige Städte nicht bombardiert, um eben an einer intakten Stadt zu sehen, wie so eine Atombombe wirkt. Und weil man ja, wenn man abfliegt, damals gab es ja keine Satellitenbilder, weil man nicht wusste, wie das Wetter in Japan ist, man wollte ja bei wolkenlosem Himmel abschmeißen, dass man auch schon fotografieren kann hinterher. Hatten sie eben für jeden Flug, ich glaube, 3 Ziele, die nacheinander angeflogen werden, und wenn das Wetter gut ist, geht die Bombe raus. Der Witz ist, es gibt auch Historiker und es gibt auch Dokumente, die darauf hinweisen, ursprünglich war sie ja gebaut, um Deutschland zu besiegen. Und dann kann man sich mal die Frage stellen, warum Städte wie Dresden nicht früher bombardiert wurden. Also die Bombe wurde fertig. Die haben den Atombombentest gemacht in Nevada, ich glaube im Juni oder Juli 45. Und Deutschland hatte im Mai kapituliert. So, und darum hat Japan sie abgekriegt und nicht Deutschland. Aber sie hatten auch in Deutschland einige Städte fast bis Kriegsende unbombardiert gelassen. Und dann erst, als schon Kriegsende war im Grunde, haben sie die noch platt gebombt mit normalen Bomben.
Du meinst also, wenn das früher zur Verfügung gestanden hätte, diese Waffentechnologie, hätte Dresden heute ein Atombombenabwurfmuseum.
Genau. Das ist
Naja,
das, was,
Dresden
was.
hat auch einiges abgekriegt, ne? Damals in diesen Bombenangriffen auf Dresden, da sind also auch schon ganz schön viele Menschen gestorben.
Ja, das ist noch ein anderes Thema. Ja, ich
Das
weiß,
ist ein ganz anderes
das
Thema, das wollen wir jetzt auch
war
nicht
ganz
aufmachen.
einer der schlimmsten Angriffe.
Ja,
Aber
ja.
wie gesagt, warum ich zurück will, ist, der Witz ist, dass also die Medien und auch die Geschichtsbücher die USA möglichst nicht erwähnen. Ich habe in dem Artikel, kann jeder nachlesen, einfach blind mal drei Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung genommen. Und das sind dann Leute, die auch durchaus Einfluss auf das haben, was in die Schulbücher kommt. Und in all diesen Artikeln findest du die USA nicht. Nicht im Zusammenhang mit der Atombombe. Ja, da ist ein Artikel, so, der macht so eine Chronologie. Im Zusammenhang mit der Atombombe sind die USA nicht genannt. Sie werden erst genannt, als es dann im Kalten Krieg um das atomare Wettrüsten geht. In all diesen Artikeln findet die USA wird nicht im Zusammenhang mit der Atombombe genannt. Das finde ich sehr interessant. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Also ich kenne aus meinen Schulbüchern aus den 80ern noch, da hieß es noch USA. Heute anscheinend nicht mehr. Heute heißt es Atombombe und ja, wird möglichst nicht in einen Satz gepackt.
Thomas, es gibt noch eine andere These dazu, und zwar wollte ich dich da fragen, ob du da schon mal etwas gehört hast. Kennst du Thomas Mehner? Schon mal etwas gehört von dem? Der hat viel
Nein.
geforscht über die deutsche Atombombe. Ich habe vor 15 Jahren von dem schon mal einen Vortrag gehört. Es geht um ein Gebiet in der ehemaligen DDR, in der Nähe von Arnstadt, Ohrdruf und ich glaube, das nennt sich das Jonastal. Und er und seine Forscherkollegen sind zu dem Schluss gekommen, dass also die Nazis damals schon über Atombombentechnologie hatten und die Bomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgefallen sind, als auch die erste Bombe, die in Nevada getestet worden ist, auf diesem Teststand, dass das eigentlich Beutewaffen aus Deutschland waren. Dass also die amerikanische Technologie gar nicht so weit war, sondern dass das Beutewaffen aus Deutschland waren, und dafür spricht auch, dass dann die nächste Zündung einer Atombombe erst im Sommer 46 passiert ist. Also sprich, die haben drei Waffen, Entschuldigung, die haben drei reaktionsfähige Waffen aus Deutschland geklaut, konfisziert oder mitgenommen eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und dann haben die Amerikaner erst aufgrund dieser Forschungen und Nachbauten das gemacht. Ich habe hier gerade ein Bild eingeblendet von einem Buch im Kopp Verlag erschienen, Edgar Meyer und Thomas Mehner, und sie hatten sie doch. Dieses Buch habe ich jetzt aktuell noch nicht gelesen, aber ich habe von Thomas Mehner eben, wie gesagt, vor Jahren schon mal einen Vortrag gehört und habe da auch ein anderes Buch drüber gelesen. Ich weiß nicht, ob das historisch wirklich auch stabile Fakten sind, aber es gibt einige Journalisten oder einige Historiker, die sich das Thema angenommen haben, dass es also selbst bei diesem Thema noch eine Metaebene gibt, dass das also ganz anders gewesen sein könnte. Ich kann es jetzt nicht verifizieren, also das muss ich jetzt echt sagen, da stauche ich auch im blauen Dunst, aber ich habe da schon einiges aufgeschnappt in dieser Richtung. Hast du damals schon was gehört davon?
Gehört, ja, überzeugt bin ich nicht.
Ja, was glaubst du, was der Grund ist, warum das nicht sein konnte
Du, ich
damals?
will nicht in diese geschichtlichen Themen rein, wenn ich mich nicht auskenne. Nach allem, was ich weiß, ist relativ gut dokumentiert, wie die Forschungen in den USA gelaufen sind. Das war ja zum Beispiel, was auch kaum einer weiß, das war ja eigentlich ein Projekt von den USA, Kanada und Großbritannien zusammen. Und als das war ja am Anfang, war es ja Wolke Kuckucksheim. Das war eine Forschung, wo keiner wusste, ob sie klappt. Und als sie auf dem richtigen Weg waren, haben die USA, die Briten und die Kanadier rausgeschmissen, das alleine zu Ende gebaut. Da gibt es sehr viele Sachen, die in meinen Augen, nach allem, was ich weiß, zeigen, dass die USA die Dinger selbst entwickelt haben. Und hinzu kommt, ich habe mich da mal auch ein bisschen eingelesen. Es gibt genug Aussagen von Zeitzeugen, auch aus dem Umfeld Hitlers, dass der Hitler an diese Bombe nicht geglaubt hat. Also ich kenne die Geschichten, aber da müsste ja irgendwas über sein. Also ich meine, eine Bombe baut man, da brauchst du eine Menge Material. In Deutschland ist eigentlich nichts gefunden worden, außer ein paar Sachen, wo sie unter der Erde irgendwas finden und sagen, das könnte was sein. Das ist mir zu wenig. Aber ich bin in dem Thema nicht drin. Also brauchen wir jetzt mit mir nicht so
Nee,
unbedingt.
da sind wir beide
Hab
jetzt
ich
nicht.
jetzt kein Wissen darüber. Also nur so sehr oberflächlich.
Naja, das ist ja auch ein sehr kritisches Thema. Ich will es auch gar nicht zu sehr aufmachen. Vielleicht finde ich mal einen Experten, der darüber irgendwas sagen könnte. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Skandal,
Ja, also ich
wenn.
meine, das mit dem Experten ist relativ einfach. Es muss ja was da sein. Also
Ja,
die Raketen, die die
das gibt's
Deutschen
schon.
hatten,
Das gibt's schon. Wie
waren,
gesagt.
nee, die Raketen, die die Deutschen hatten, da haben wir die Fabriken. Aber du kannst nicht eine Atombombe bauen und dann sagen, wir haben keine Fabriken hier. Da muss irgendwas sein. Und nicht bloß irgendein Radarschatten unter
Herr
der Erde.
Mehner hat diese Fakten, von denen du sprichst, eben aufgezeigt in seinem Vortrag schon vor 15 Jahren, sprich verglaste Gegenden in diesem Gebiet im Jonastal, also sprich Gegend, wo auf große Hitzeeinwirkung schließen lässt. Und es gibt auch etliche Zeugenaussagen diesbezüglich und so weiter. Aber das ist nicht unser Thema. Das machen wir mal auf, wenn es dann wirklich was zu berichten gibt. Das ist mir jetzt gerade nur im Kopf aufgefallen, dass ich da noch was hatte im Kopf aufgefallen. Was für ein Deutsch. Nee. Thomas, lass uns da einen Punkt machen. Ich möchte das nächste Thema aufmachen, das wir uns vorbereitet haben. Und zwar geht es um einen Artikel. Bimbis, ist das das Richtige? Nee, Quatsch. Es geht um Subventionen, wie der Staat quasi die deutschen öffentlich-rechtlichen Medien stützen muss, weil deren. Ja, wie soll ich sagen, deren Beliebtheit und deren Aufmerksamkeit immer weiter am Sinken ist. Du hast da einen Artikel geschrieben, der heißt, nicht nur GEZ für AD und ZDF, Staat subventioniert ab 2020 auch andere Qualitätsmedien. Du hast ja schon oft darüber berichtet, dass also das Vertrauen der Zuschauer und der Bevölkerung in die Qualitätsmedien immer weiter am Sinken ist. Wir sehen das an den Verkaufszahlen der Printmedien, wir sehen es aber auch an den Quoten der einzelnen Magazine und auch die ganze Kritik, die sich immer wieder äußert. Was heißt es jetzt, dass der Staat seine Medien und zusätzlich noch private Medien unterstützen muss? Brennt denen langsam die Decke?
Ja, offensichtlich. Also es ist so, das haben ja schon manche Leute thematisiert. Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt mal so ein Spiegel oder eine FAZ pleite geht? Lässt man das zu oder rettet man die? Und die haben ja wirklich Probleme. Die Verkaufszahlen sinken. Weniger Verkaufszahlen heißt, die Werbung bringt nicht mehr so viel Geld ein. Und was machst du jetzt? So, und da ist jetzt tatsächlich so das gekommen, was ich fast schon befürchtet habe und viele andere auch. Der Staat fängt jetzt ganz still und heimlich an, die Medien zu subventionieren. Also die offizielle Erklärung ist jetzt, dass die Zustellung der abonnierten Zeitungen ja so teuer ist, und das müsste der Staat subventionieren. Und jetzt gibt er für 2020 mal 40 Millionen Euro Subventionen an die Medien, also an die Printmedien, um die Zustellung der abonnierten Zeitungen zu subventionieren. Das finde ich also eine wahnsinnig lustige Geschichte, weil damit ist natürlich jetzt das Tor geöffnet. Wenn man dann die Reaktionen liest aus den Lobbygruppen der Medien, dann sagen die ja, das ist ja ganz nett, aber eigentlich viel zu wenig und wir brauchen 200 bis 300 Millionen. So, und dann ist wirklich die Frage, wohin soll das führen? Also die Medien werden von den Leuten nicht mehr so gelesen, dass sie sich noch finanziell rechnen. Und anstatt dann daran was zu ändern und zu sagen, okay, wir ändern jetzt unsere Berichterstattung, was auch immer, stattdessen machen sie das so, dass sie dann einfach das finanzieren und weitermachen wie bisher, dass jetzt der Staat einspringt. Also im Klartext, liebe Leute, abgesehen davon, dass sie euch nächstes Jahr die GEZ erhöhen wollen, wollen sie euch jetzt auch gleich noch die Kosten für die Medien aufpumpen. Das heißt, über euer Steuergeld finanziert ihr in Zukunft auch noch mit die Printmedien, Spiegel, FAZ und sogar die Anzeigenblätter, die kein Mensch braucht, die direkt ins Altpapier gehen. Also das ist der nächste Witz. Sie reden von Klima- und Umweltschutz und subventionieren die Anzeigenblätter, die kein Mensch bestellt hat, die uns oder euch da in Deutschland den Briefkasten vollmüllen und eigentlich nur Altpapier produzieren, das wird auch noch mit subventioniert. Also die Medien kriegen jetzt die erste richtige Finanzspritze vom Staat. So, und wenn man das weiterspinnt, dann kann man ja auch fragen, okay, lass uns doch mal den Anti-Spiegel als Printmagazin bringen, mal sehen, ob ich auch Geld kriege für die Abonnentenbelieferung. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, jetzt kann man auch noch fragen, nach welchen Kriterien wird das Geld verteilt und was passiert eigentlich, wenn ein Medium kritisch berichtet? Kriegt es dann auch die Unterstützung vom Staat oder nicht? Nicht? Also da hängt ganz viel dran. Aber Fakt ist, sie haben jetzt angefangen mit der Finanzierung und wie es immer so ist, wenn sie erstmal die Schleuse öffnen, dann wird das nur mehr. Das heißt, ich denke, das werden dann jetzt 40 Millionen und dann demnächst dreistellige Millionenbeträge. Also Tatsache ist, die Mainstream-Medien haben Probleme und der Staat will sie mit Geld lösen.
Glaubst du, dass das dann bei den Menschen nicht irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, schief aufläuft, dass sie das sagen, hey, Moment mal, ich habe ja gar keine Lust auf das, ja?
Zwei Probleme. Problem Nummer eins, die Medien berichten nicht drüber. Ist ja nicht blöd. Ja, die sagen ja nicht, hey, schön, dass du meine Zeitung gekauft hast. Übrigens, der Staat finanziert das Ganze mit einer. Hä? Nö. Die Berichte gab es ja in den Medien gar nicht. Davon hatte der normale Medienkonsument hat davon nie gehört. Das heißt, wenn die Leute etwas nicht wissen, können sie sich auch nicht darüber aufregen. Das ist eine. Das zweite, selbst wenn, die Deutschen regen sich maßlos auf über GEZ. Das hat aber die GEZ bisher nicht verhindert und im Gegenteil, sie soll jetzt wieder erhöht werden. Es ist doch in der deutschen Demokratie egal, was die Menschen wollen.
Sind aber harte Worte herüber. Wenn
Ja, Herr Stein,
man die Aussage an
leider.
sich jetzt mal so stehen lässt, also, oh
Ja, ich meine,
wow.
nicht so ein hartes Wort für so eine weiche Masse, aber das ändert an der Masse nichts. Also,
Ja, es ist aber so. Ja, es ist tatsächlich
ja,
so. Ja.
sorry, also ich meine, mach morgen eine Volksabstimmung in Deutschland, willst du GEZ? Ich glaube nicht, dass die Mehrheit Ja sagt.
Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen in dem Moment. Ja.
Aber trotzdem, sie wird weiter erhöht.
Ist das nicht ein Zeichen dafür, wie ernst es in diesem System schon ist oder wie schwer die es eigentlich schon haben? Also sprich, wenn sie staatliche Subventionen noch erhöhen müssen, um überhaupt ihre Print, ihre Presse und ihre ganzen Medien rauszubringen. Also ohne das Geld wäre doch das alles schon lange erledigt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die GEZ, das ist das eine Thema. Ich meine, da darf es nicht vergessen, da machen sich auch Leute die Tasche voll. Also es gab jetzt wieder Berichte, dass
Oh ja.
die öffentlich-rechtlichen sind völlig überfinanziert. Die zahlen viel zu hohe Gehälter im Vergleich zur Branche, weil die einfach im Geld schwimmen, aber die
Vor allem
Leute
die
haben nichts.
Pensionen, die jetzt die letzten 20, 30 Jahre auch schon in die Rente gegangen sind, wie viele Millionen und hunderte Millionen allein in die Pensionsfonds oder in die Pensionskassen von den Öffentlich-Rechtlichen fließen. Das ist der Hammer. Wer da einmal in einem relativ hohen Niveau angekommen ist, der geht in eine Rente, wo der normale Arbeiter eigentlich nur träumen kann, wirklich. Ja.
Ja, gut, da kommt noch hinzu. Aber wie gesagt, darum GEZ und die Förderung der Privatmedien sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es ist eben wirklich ein Zeichen dafür. Also man hat ja Umfragen. Ne? Man sieht ja, dass circa 50% zumindest mal oder so über 50% in Deutschland schon an dem zweifeln, was die Medien berichten. So. Das bedeutet, wir sehen das in den Verkaufszahlen. Die Verkaufszahlen gehen runter, die Einnahmen auch. Aber sie haben trotzdem Kosten. Sie haben ihre Redaktionen, ihr Verlagsgebäude, Druck, bla, alles Mögliche. Ja, sorry, ich meine, irgendwann ist es finanziell schwierig. Und vor dem Hintergrund, es scheint der Punkt jetzt gekommen zu sein, wo es ohne staatliche Förderung nicht mehr geht. Und das würde mir, wenn ich an die Systemfrage stelle, würde mir das zu denken geben, wenn die Leute von den Medien so wenig halten, dass sie nicht mal mehr sich selber finanzieren können, aus dem, was die Leute. Dass die Leute das kaufen, ja, dann würde ich anders berichten. Also wenn eine Firma, wenn ein Bäcker morgen seine Brötchen nicht verkauft, weil die scheiße sind, ja, dann wird er nicht gerettet, dann wird er dicht gemacht oder man sagt, ihm backt doch wieder bessere Brötchen.
Mach einen anderen
Und wenn die
Teig.
Medien scheiße schreiben, dann wird gesagt, nein, dann schreibt mal weiter, wir kriegen Geld vom Staat. So, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen. So, gut, damit ist die Systemfrage, die du gestellt hast, glaube ich,
Ja.
beantwortet.
Es wirft dann wieder ein ganz klares Licht auf diese Massenmedien, die finanzielle
Wirft ein ganz
Unterstützung
interessantes
brauchen.
Licht auf Deutschland. Das
Ja.
wirft ein interessantes Licht auf Deutschland. Dass es der Regierung so wichtig ist, dass es diese Medien gibt, dass die Regierung sagt, dann zahle ich euch noch was. Und was sagt das auf lange Sicht, wenn das jetzt nicht 40 Millionen sind im Jahr, sondern irgendwann eine Milliarde, was sagt das eigentlich über die Unabhängigkeit der Medien aus?
Lass mich mal nachdenken.
Oh
Antwort.
ja, lass mal raten.
Antwort kommt noch, ja.
Nächstes Thema.
Pass auf, du hast einen Artikel vorbereitet, der nennt sich Putin im O-Ton über Fracking. Sag mal, warum hast du das Bild ausgesucht? Da Mr. Putin, der sich am Auge kratzt, mehr oder weniger, ist ja auch schon.
Hatte mehrere Gründe. Das war ein Auftritt von Putin bei einer Investorenkonferenz. Da habe ich vieles von dem, was er erzählt hat, da hat er wieder 1,5 Stunden Podiumsdiskussion mitgemacht. Und da habe ich zu einigen Themen übersetzt und die offiziellen Bilder gingen mir aus. Also es ist, weiß ich hatte da vier Bilder oder so offizielle, die ich benutzen konnte. Und dann habe ich eben eins aus dem Archiv genommen. Und das passte ganz gut, weil Putin wörtlich gesagt hat, Fracking wäre barbarisch. Das sagt er immer wieder und ich fand das Zitat interessant. Er hat also ganz klar gesagt, in Russland wird es Fracking nicht geben. Erstens, weil sie eh genug haben und dafür nicht fracken müssen. Und zweitens, weil er dies mittelbarbarisch findet. Und solange man da nicht einen Weg findet, das Fracking-Problem anders zu lösen, als indem man tonnenweise Chemie mit Druck ins Gestein presst.
Kannst du es vielleicht ein bisschen klarer machen? Ich bin mir sicher, die meisten Zuschauer wissen, was Fracking ist, aber nur um das nochmal komplett zu sagen, was bedeutet Fracking und gerade in Bezug auf Amerika, wie die durch Fracking sich in den letzten Jahren zum größten Ölexporteur der Welt entwickelt haben?
Ja, nicht nur Amerika, auch Kanada und in Deutschland wollen sie auch. Also normalerweise hat man ein Ölfeld oder ein Gasfeld und bohrt ein Loch und dann kann man das absaugen, abpumpen. So. Und beim Fracking ist es so, da ist das Zeug im Schiefergestein. Das heißt, du hast Schiefer und da ist ein bestimmter Anteil Öl, Gas, was auch immer drin. Und um das da rauszukriegen, musst du mit großem Druck einen unglaublich giftigen Chemie-Cocktail in dieses Gestein pressen. So, dann kommt Chemie in die Erde rein, das bricht dieses Fracking, dieses Schiefergestein auf und dann kann man das Öl eben und das Gas da rausziehen. So, das Problem ist, die Chemikalien bleiben im Boden. Wie war das mit dem Grundwasser? Also das sind so Sachen. Es ist jetzt also keine Fördermethode, also keiner würde auf die Idee kommen, in seinem Garten giftige Chemikalien sich unter den Rasen zu pumpen. Beim Fracking tut man genau das und zwar tonnenweise. So, und das ist etwas, was Putin immer wieder, und ich habe es jetzt eben auch mal Spaß gehabt, daran das zu zitieren, und er sagt ganz klar, das ist eine barbarische Methode, die für Russland nicht in Frage kommt, solange man da nicht umweltfreundliche Methoden findet, zumal Russland könnte mit Fracking sofort die USA überholen. Russland hat viel mehr Schiefergas und Schieferölvorkommen als die USA. Aber Russland fasst das Zeug nicht an.
Ich habe hier deinen Artikel gerade vorliegen, und zwar Zitat von ihm. Tatsache ist, dass die heutigen Technologien für Fracking ohne Übertreibung barbarisch sind und die Umwelt zerstören. In einigen Gebieten, in denen Frackingöl gefördert wird, kommt aus dem Wasser halt kein Wasser, sondern schwarze Pampe. Also sprich, die Umweltschäden, die durch diese Technologie entstehen, die sind... Das kann man gar nicht in Worte fassen. Es gibt auch in Filmen, es gibt mehrere Dokus in Amerika drüber, wo die Leute eben an ihrem Wasserhahn ein Feuerzeug hinhalten und dann das zum Brennen anfängt.
Da gibt es Leute, die sagen, das wäre fake. Will ich jetzt gar nicht, ne? Aber es ist in jedem Fall auch ohne das Feuerzeug am Wasserhahn. Es ist auch schlimm genug so.
Es ist schlimm genug, wenn man sich denkt, dass man Chemie in den Boden pumpt und dadurch dann irgendwelche Rohstoffe rausziehen möchte. Das wird, im längeren Hinblick wird das ein ökologisches Desaster sein, mit denen die Nachkommen dann eben damit klarkommen müssen. Interessanterweise hat ja die deutsche Regierung mit diesem Fracking-Gas aus Amerika überhaupt kein Problem. Vor allem auch die Grünen haben damit kein Problem. Also dieses Öl wird erschlossen mit massiven Umweltschäden. Die werden da in Kauf genommen. Und was macht jetzt die deutsche Regierung? Wir haben gerade letztes Mal darüber gesprochen. Der ehemalige schleswig-holsteinische Umweltminister hieß damals und heißt auch heute noch Habeck, Robert Habeck. Und der hat für dieses Fracking-Gas oder für dieses Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein dafür gestimmt, dass das kommt, weil wir uns dadurch nämlich von dem bösen, bösen russischen Gas unabhängig machen.
Das kommt also, besser. Das
welche Hybris, weißt du, welche Hybris als Umweltminister?
Das ist doch nur die halbe Wahrheit. Das habe ich ja nun mal aufgepult. Die Grünen sind gegen fossile Energieträger. Also, dann sagen sie auch in allen Interviews, wir sind auch gegen Gas. So, vor allem ist mir, ne, russisches Gas, Nord Stream 2, alles Mist, wollen wir nicht, ist ja fossiler Energieträger, ist ganz gefährlich, wollen wir nicht haben. So, das sagen die Grünen ihren Wählern. Und dann haben wir das Terminal, was in Brunsbüttel jetzt gebaut werden soll, für US-Fracking-Gas, ist also auch Gas, nur noch umweltschädlicher gewonnen und auch noch 30% teurer. Und nun kommt folgender Witz, das muss ja irgendwie ins Netz. Das heißt, es muss ein Pipelines gebaut werden von Brunsbüttel ins europäische Pipeline-Netz. Und da haben die Grünen, die völlig gegen jede Art von Gas und vor allem auch gegen Fracking sind, haben doch tatsächlich im Bundestag dafür gestimmt, genau dies zu subventionieren. Das heißt, die Grünen haben dafür gestimmt, dass der Staat amerikanisches Fracking-Gas in Deutschland subventioniert. So, und wer die Partei wählt, dem ist nicht zu helfen.
Das Thema mache ich jetzt heute nicht auf, sonst rede ich über nichts anderes mehr. Ja. es zeigt halt einfach wieder auch die Doppelzüngigkeit hinter dieser ganzen Politik. Also wenn die
ja, vor allem bei dieser Partei. Also andere Parteien, die lügen zuerst und sagen dann nach der Wahl, ja, wir konnten sich umsetzen, weil wir müssen ja einen Koalitionspartner. Die Grünen haben wirklich am gleichen Tag in die Mikrofone gesagt, wir sind gegen jede Art von Gas. Und am gleichen Tag haben sie abgestimmt, nö, aber amerikanisch Fracking-Gas, das subventionieren wir. Also Und das geht durch. Die Medien interessiert nicht, was diese Partei veranstaltet. Es ist krank.
Naja, interessieren tut sich schon, aber nur im anderen Kontext, ja, so.
Ja, nee, es wird dir nicht
Gerade.
berichtet. Es wird dir nicht berichtet.
Ja.
Wo hast du gelesen in den Mainstream-Medien, dass die Grünen oder dass überhaupt Subventionen, staatliche Subventionen für das US-Fracking-Gas in
Nein,
Deutschland?
ich habe gemeint, die Förderung der Grünen oder das Hochchassen der Grünen, das ist in den Medien zu berichten, zu beobachten, ja, dass diese Partei quasi als Heilsbringer dargestellt wird, ja. Und das führt dann eben dazu, nur ganz kurzer Einsatz aus quasi Abzweigung zu einem anderen Thema. Vorhin habe ich es noch gehört im Radio, wie Frau von der Leyen jetzt ihre Kommissionsarbeit beginnen möchte, und sie hat angekündigt, dass sich die Gesellschaft massiv ändern muss, und wir werden jetzt 1 Billion Euro in die Klimaschutzmaßnahmen in der nächsten Zukunft stellen, und das muss dann quasi nicht nur vom staatlichen, sondern auch vom privaten Sektor muss das gemanagt werden. Also sprich, wir können uns jetzt schon darauf einstellen, dass sämtliche Energiepreise und sämtliche, was weiß ich noch, Abgaben auf uns zukommen werden. Was ist das? Kann man leider nicht sehen, Thomas, das ist unscharf. Okay, EU-Parlament ruft Klimanotstand aus, aktuelle Meldung,
Jetzt
alles
gerade,
klar.
als wir hier eine technische Panne
Genau.
hatten, habe ich kurz geguckt, kam genau die Meldung.
Also,
Also.
es ist tatsächlich so, dass sie jetzt den Klimanotstand ausgerufen haben, und ich habe letzte Woche ein Schreiben gekriegt von unserem lokalen Stromanbieter und Gasversorger, dass man also leider, leider wieder mal die Strompreise anpassen muss wegen der Gebäudeerneuerungsgesetz und so weiter und so fort. Also, wir haben jetzt die höchsten Energiepreise überhaupt, und das ist alles eine direkte Folge von dieser grünen Klimapolitik. Das machen wir jetzt nicht auf als Fass, sondern das können wir in einer anderen Sendung mal wieder nehmen. Das hatten wir auch schon oft. Aber mir drückt es hier die Pulsader raus, wenn ich dieses Thema aufschnappe. Ja, so. Egal. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Herr Putin sich da zumindest in dieser Richtung kritisch äußert über diesen desaströse Abbaumethode. Und weil wir gerade schon bei Putin sind, also der Herr Putin war ja auch auf dem BRICS-Gipfel vor kurzem in Brasilien. Das war auch Teil ein Thema eines deiner Artikel. Der Westen war kein Thema beim BRICS-Gipfel in Brasilien, ist die Überschrift von diesem Artikel. Kannst du uns zu dieser Konferenz ein paar nähere Infos sagen, und zum einen, was nicht Thema war, und so vor allem, was da gesprochen wurde?
Ja, also was da war, war relativ Routine. Das ging so darum, dass die ihren Handel alle ausbauen wollen und so weiter.
Also die Kooperation weiter verstärken und
Ja,
so weiter,
die
ja.
BRICS wollen sich weiter verstärken und so weiter. Also das war alles relativ Routine. Interessant ist sicherlich, wenn man einmal schaut, dass inzwischen die Wirtschaftsleistung, das BIP der G5, nenne ich sie jetzt mal, nämlich der BRICS, das sind 5 Staaten, ist inzwischen größer als das der G7. Also das heißt, wenn bei uns die Medien einen riesen Hype machen, weil die G7 sich treffen, die größten Industrienationen der Welt, ja, dann ist es wirklich so, dass das zwischen längst nicht die G7 sind, sondern die G5. Weil die G5 mit 5 Staaten mehr Wirtschaftskraft haben als die G7 mit 7 Staaten. So.
Worauf ist das zurückzuführen? Ist es durch deren ja, das gute Wirtschaften von denen, oder ist es, weil die G7 am Abwirtschaften sind? Beides wahrscheinlich, oder?
Also gut, ich meine, die G7, also die BRICS, sind ja nur Staaten, die noch viel Luft nach oben haben. China, Indien, die wachsen enorm. Brasilien ist ein
Brasilien.
Wachstumsmarkt. Russland ist ein Wachstumsmarkt, auch wenn es im Westen keiner hören will. Und die wachsen einfach, die wachsen sehr schnell. China nicht schon von der Wirtschaftsleistung vor den USA? Also auf jeden Fall, da läuft enorm was. Ich meine, Russland könnte dieses Jahr Deutschland überholen als fünftgrößte Wirtschaftsnation. Das wird es an Deutschland auch nicht berichten. Also von daher, die bewegen sich enorm. Also die Zeiten, wo Russland in den 90ern pleite war und ein BIP hatte wie Polen oder so, ist vorbei. Also Russland wird dieses Jahr Deutschland überholen. So, und entsprechend sind die auch selbstbewusst. Und der Witz ist eben, die haben sich mit sich selbst beschäftigt. Die haben über ihren Handel gesprochen, wie sie selber vorankommen können. Und der Westen war kein Thema. Also es war wirklich kein Thema auf dem BRICS-Gipfel, was der Westen eigentlich treibt. Das hat die gar nicht mehr interessiert. Das Einzige, was da noch war, okay, die USA kündigen einen Abrüstungsvertrag nach dem anderen, das besorgt alle. Aber wirtschaftlich war der Westen beim BRICS-Gipfel kein Thema mehr. Also da drehen sich gerade die Verhältnisse völlig um.
Heißt es, dass da eine neue Wirtschaftsordnung auf uns zukommt, dass also in der nahen Zukunft sich ja, der Westen warm anziehen muss?
Ich glaube, die Zukunft ist schon da. Der Westen hat im Augenblick nur noch das Glück, dass die USA mit dem Dollar die Weltwährung haben und deshalb so ein bisschen überall noch die Finger drauf haben. Mit dem Dollar haben sie einen großen Durchgriff. Aber die BRICS vereinbaren immer mehr, in ihrem internen Handel auf den Dollar zu verzichten. Das heißt, immer mehr, also die Russen und Chinesen machen, glaube ich, schon alles ohne Dollar. Und das sind 100 Milliarden Dollar Umsatz, die schon am Dollar vorbeilaufen, wo der Dollar nicht mehr gebraucht wird. Und die BRICS bauen ihren Handel mit eigenen Währungen aus. Also die gehen vom Dollar weg. Und das ist das, was für den Westen bald noch gefährlicher ist, weil wirtschaftlich ist der Westen schon überholt. Nicht pro Kopf, aber immerhin mal in Gesamtzahlen. Und das sind Sachen, ja, der Westen, also die ist schon da. Diese Änderungen sind schon da. Und was wir sehen, mit Sanktionen und mit all der Panik, die im Westen da gerade um sich läuft, und, ja, und die Sanktionen, die die USA jetzt gegen jeden erheben, das ist so der Kampf ums Überleben, also der Kampf um die Vorherrschaft. Und ja, die BRICS gehen da erstaunlich gelassen voran und sagen, naja gut, lass sie mal zappeln. Also inzwischen, die BRICS haben ihre eigene Entwicklungsbank als Gegenstück zur Weltbank. Die BRICS haben bauen jetzt eigene Zahlungssysteme auf, also unabhängig von SWIFT als internationales Zahlungssystem, weil sie sich eben wirklich von dieser ganzen westlichen Dominanz mit Weltbank, mit Dollar und mit den Zahlungssystemen, die alle im Westen stehen, lossagen wollen. Die bauen jetzt überall Parallelstrukturen auf. Und das ist was dem Westen nicht gefällt.
Ich habe gerade einen Gedanken im Kopf, und zwar, ich habe ja dieses Jahr mit ein paar Wirtschaftsexperten gesprochen, zum Beispiel mit dem Dr. Krall. Andreas Popp ist auch jemand, der sich in Wirtschaft besser auskennt wie irgendjemand. Demnächst kommt Professor Otte zu uns ins Studio. Also es gibt einige wirklich hochkarätige, schlaue Menschen, die eigentlich das Ende unseres Systems in die nahe Zukunft prognostizieren. Also sprich, drittes Quartal 20, Ende Gelände. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich passieren wird, ob es nicht doch wieder irgendwelche Mauscheleien gibt, um das Ganze zu verhindern. Aber wenn das jetzt wirklich stimmt und der Westen mit seinem Dollar als Leitwährung und auch mit seinem Wirtschaftssystem gegen die Wand knallt und es kommt zu so einem Art Black Friday wie 1929, wo die Börse kollabiert und so weiter, weißt du denn jetzt so als ehemaliger Finanzexperte oder als nicht ehemaliger, sondern als Finanzexperte, der ehemaligst da gearbeitet hat, glaubst du, dass die BRICS-Staaten und andere Nationen sich dessen bewusst sind? Kriegst du da etwas mit? Wie bereiten die sich vor auf diese Neuänderung der politischen und der finanziellen Ausrichtungen in der Zukunft? Was glaubst du, was passieren wird mit den BRICS-Staaten, wenn jetzt zum Beispiel der Westen komplett kollabiert?
Ja gut, das Problem ist, dass die Frage ist, was passiert als nächstes? Also das heißt, ob der Westen komplett kollabiert und wie das aussieht, weiß kein Mensch so genau. Das ist ganz schwer zu prognostizieren, weil also im Grunde hätte das schon 2008 passieren müssen, ist aber nicht passiert, weil dann die angefangen haben, mit völlig verrückten Methoden Geld zu drucken wie die Wilden in den Zentralbanken, was sie jetzt seit 11 Jahren machen. Völlig krank und deshalb ist es in meinen Augen, bin ich völlig bei den anderen Experten, nur eine Frage der Zeit, bis das System kollabiert, weil die Mittel, die Instrumente sind ausgeschöpft. Die Schulden, die weltweiten Schulden sind so hoch wie nie. Also ich sehe es genauso, ich lege mich auf den Zeitpunkt fest, aber es wird kollabieren. Frage ist wann. Und Frage ist, ob sie jetzt vielleicht nochmal hingehen, Bargeldverbot und dann machen sie, was ich, 5% Negativzinsen, dann können sie sich nochmal 10, 15 Jahre über Wasser halten. Also gibt noch durchaus Tricks, wie sie sich noch weiter halten können. Aber Tatsache ist, dass zum Beispiel Russland schon seit Jahren der größte Goldkäufer der Welt ist. Also Russland hat seine Zentralbankreserven zu einem sehr großen Teil mit Gold hinterlegt und macht das weiter. Also die schmeißen den Dollar immer mehr raus, den Euro halten sie noch, aber die füllen auf mit Gold ohne Ende.
Hältst du das für möglich, dass Russland zu einer goldgedeckten Währung zurückgeht, wie vor 1971, als wie heißt das, Bretton Woods-Abkommen, glaube ich, damals?
Ich weiß es nicht, aber es sieht so aus. Ich meine, wozu sonst sollten sie so viel Gold horten? Kommt ja noch was hinzu. In Russland wurde sogar schon diskutiert, man könnte jetzt auch einen russischen, so einen Bitcoin machen, so einen russischen Coin, den man dann nicht einfach nur als digitales Zahlungsmittel, sondern den man mit Gold hinterlegt. Das wurde schon diskutiert im Parlament. Ja, also nicht bloß virtuelle Währung auf Bits und Bytes, sondern für jeder Coin ist auch schon mal mindestens mit so und so viel Gold hinterlegt. Auch das wurde schon diskutiert. Ich interpretiere es so, dass die Russen sich unabhängig machen wollen von dem, was der Westen veranstaltet, gerade auch im finanziellen Bereich, in den Finanzmärkten. Russlands Währungsreserven und die wachsen, also seine, die Zentralbankreserven, die sind jetzt schon fast wieder auf dem höchsten Stand aller Zeiten, über 400 Milliarden. Die Bundesbank hat 180 oder so, also ne, nur zum Vergleich. Also Russland ist tatsächlich ist richtig voller Tasche. Und wie gesagt, ein Großteil davon Gold. Die werden ihre Gründe haben.
Unser Gold ist ja woanders. Das ist mir gerade eingefallen.
Ja, das deutsche Gold
Das
ist nicht
deutsche
sicher in den
Gold
USA.
ist, das liegt in der, auf irgendeinem anderen Konto rum. Ich weiß nicht
Nicht
mehr genau,
sicher
wo
in
es
den
ist.
USA, da ist es der große Bruder, passt gut drauf auf.
Okay, ja, also das ist ja meine Hoffnung, dass sich die Staaten, die sich eben diesem Unilateralismus der Amerikaner entziehen, gerade die BRICS-Staaten, dass die eben ein Wirtschaftssystem aufbauen, das diesen Crash überstehen wird und damit vielleicht auch eine Alternative für unser System jetzt geben wird. Weil wenn du sagst, die Maßnahmen sind ausgeschöpft und dass man das jetzt nochmal 10, 15 Jahre weitermachen kann, das ist nicht das, was ich von den Leuten gehört habe, mit denen ich mich unterhalten habe.
Ja gut, ich könnte mit den Leuten reden und ihnen erklären. Sie machen morgen Bargeldverbot in Deutschland oder im Westen.
Ja.
Ja, du darfst kein Bargeld mehr haben. So, dann kannst du auch, weiß ich, dann können sie noch den Goldkauf verbieten und so weiter. Dann bist du darauf angewiesen, dass dein Geld auf der Bank liegt. Und auf der Bank hast du Minuszinsen. Das heißt also, wenn du 100 Euro auf dir in der Bank legst, dann hast du Ende des Jahres nur noch 95. Auf die Weise können sie es nochmal 10 Jahre
Ja,
durchpeitschen.
das reicht nicht. Thomas, wirst sehen, das reicht nicht. Das Ding ist schon so
Das
gegen die Wand gefahren. Also ich bin jetzt kein Finanzexperte, aber das, was ich gelesen und gehört habe von vorhin genannten Leuten und auch in anderen Artikeln, ich glaube, es ist wirklich jetzt Schluss mit dieser ganzen Manipulation im Hintergrund und wie sie es nochmal schaffen, wie sie es 2008 gemacht haben, eben durch die Niedrigzinspolitik und das
2008
Gelddrucken
haben
und
sie es
so.
genauso gemacht. Sie haben die Zinsen ein ganzes Stück
Und
runtergesetzt
den
und dann
Markt
haben
mit
sie
Geld
gesagt,
geflutet, eben mit Billionen
ja,
geflutet. Das ist vorbei, das funktioniert nicht mehr, weißt du.
jetzt können sie weitermachen, nur mit negativen Zinsen. Dann können sie noch ein
Ja.
paar Jahre durchhalten. 10 Jahre gehen, aber ist egal. Es ist ja auch jetzt wurscht, ob das Finanzsystem
Ja.
morgen oder in 10 Jahren kollabiert.
Es
Das
wird,
ist
es
nicht
ist
so.
vorbei. Ja.
Ja, also es ist, die Frage ist nur wann, und ich lege mich nicht fest. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, da haben jetzt Leute ein Buch rausgebracht, die haben gesagt, 2023 ist das Datum, sie haben sich festgelegt. Traue ich mir nicht zu. Ja, warte mal. Ich kann jetzt nachgucken, wie das heißt. Du hast ja gerade den Otte erwähnt.
Ja.
Das sind Kollegen, die auch gerade mit dem Buch. Warte mal, ich habe es direkt hier. Ich finde es dir sofort. Wo habe ich die
Also
Mails?
ich würde eine Zahl 2033 fände ich auch toll, wenn da ein Experte sagt, das kollabiert erst 2033, wird mich etwas entspannter umgehen lassen mit der Situation, weil das ist schon heftig, wenn man sich vorstellt, was es bedeutet, wenn wirklich nächstes Jahr so ein großer Knall kommt. Ja, ich spreche mit vielen Leuten in meinem Umfeld darüber und ich mache mir momentan nicht viele Freunde, indem ich die Leute mit diesen Informationen konfrontiere. Das ist natürlich, das bewegt alle. Ja, was mache ich dann
Ja.
persönlich? Was bedeutet das für mich? Aber einfach nur den Kopf in den Sand stecken und sagen, boah, das wird schon, ist glaube ich auch nicht die richtige Methode. Hast du es
Ja, das
gefunden?
ist. Ich habe jetzt den Titel noch nicht gefunden, aber die beiden Kollegen, oder habe ich sie hier? Der größte Crash aller Zeiten von den Autoren, das sind die Herren Friedrich und Weig. Ist auch jetzt gerade auf der Bestsellerliste, ist auch gerade rausgekommen.
Ist ein
Die,
Buchtitel,
der,
oder?
ne?
Ist das ein Buchtitel?
Ja.
Ja, okay.
So, und die haben sich festgelegt. Also, wie gesagt, ich würde mich nicht festlegen, aber dass es nicht zu verhindern ist, das sehe ich genauso. Also, alle Indikatoren zeigen nur in eine Richtung und das ist nicht die gute.
Tja, wir werden es verfolgen und auch irgendwie an erster Front mitkriegen, weil wir haben ja solche Leute ständig im Studio da und deren Analysen und Einschätzungen, die kriegen natürlich dann viele andere Leute wieder mit. Also ich bin schon sehr gespannt. Das sind bewegte Zeiten und
Ja,
wir
also
wissen.
ich kenne den Otte auch sehr. Der Otte hat hier den 2008er Crash ziemlich gut vorausgesagt.
Ich habe gerade sein Buch in Arbeit, Weltsystemcrash, der ist demnächst bei mir im Studio und das wird ein sehr spannender Talk. Also ich bin schon sehr gespannt, seine Einschätzung und er als Wirtschaftsexperte, das gibt es dann nächstes Mal. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn er dann da war und das Video kommt dann auch bald online. Ich habe jetzt zum Schluss aber noch ein Thema gefunden, Thomas, und zwar ging es um einen Fall in Malta. Und zwar, Malta interessiert mich deswegen, weil ich war vor 2 Jahren auf Dreh auf dieser Insel. Ich habe die Altstadt von Valletta für ein paar Tage gesehen und habe diese Insel echt lieben gelernt. Also wirklich ein wunderschönes Stückchen Erde, auch ganz herzliche Menschen und die Lebenskultur, da finde ich wirklich faszinierend. Aber ein ziemlich dicker Filz an Korruption und Machenschaften im Hintergrund. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Musterstaat an Demokratie. Und vor 2 Jahren gab es da einen wirklich brutalen Anschlag an eine Journalistin, nämlich die Journalistin Galizia, wie heißt sie richtig, Daphne Caruana Galizia. Das ist eine Frau, die von manch einem Medium als One-Woman-WikiLeaks bezeichnet wird. Die hat also jahrzehntelang gegen Korruption geschrieben und hat quasi wirklich gute journalistische Arbeit gemacht, war sehr authentisch und auch sehr erfolgreich in ihrer Arbeit. Die wurde in einem feigen Autobombenattentat vor 2 Jahren getötet. Man hat die Täter mittlerweile gefangen, schon relativ früh danach, aber das waren nur die Handlanger, die durch irgendwelche Hintermänner eben dann bezahlt wurden und die konnten nichts sagen über diesen Anschlag. Jetzt ist aber Kommissar Zufall dazu gekommen. Letzte Woche, also vor wenigen Tagen, wurde ein Taxifahrer in Malta verhaftet, der im Rahmen einer Geldwäscheaktion von der Polizei verhaftet worden ist. Da ging es um Ermittlungen von Geldwäsche. Und dieser Taxifahrer kommt plötzlich mit der Information daher, dass er Infos hatte, dass er weiß, wer den Anschlag in Auftrag gegeben hat. Tja, und seitdem überschlagen sich die Ereignisse in Malta. Der Titel hier in der Welt, ausnahmsweise mal von den Kollegen von der Welt, ja, Maltas Mächtige fallen wie Dominosteine. Jetzt ist in den letzten Tagen einiges an hochkarätigem Personal in dieser Regierung zurückgetreten und auch der Premierminister, der Chef der Regierung, kommt massiv unter Druck. Es gab sogar einen Fall, dass einer dieser Beschuldigten, den die Frau Galizia da aufgegriffen hat oder erwähnt hat, versucht hat zu fliehen mit seinem Boot von der Insel und er wurde dann von der Küstenwache von Malta wieder eingefangen und zurückgebracht auf die Insel. Also denen geht es jetzt echt an den Kragen. Und Thomas, du hast dich mit dem Thema jetzt nicht so genau beschäftigt, aber wenn du so etwas hörst, hast du dann noch ein bisschen Vertrauen oder ein bisschen Hoffnung, dass die Wahrheit sich doch durchsetzen wird, oder ist es eher so ein Ausrutscher, weil eben Kommissar Zufall doch gerade eben hier mal die Hand angelegt hat?
Also Hoffnung habe ich da jetzt wenig. Also Folgendes, ich kenne das Thema tatsächlich nicht wirklich. Und ich habe jetzt auch den Artikel in der Welt gesehen und so weiter. Ich mache jetzt einfach ein Beispiel. Wenn wir Epstein nehmen und wir sagen, die Welt hat darüber berichtet, dann wissen wir noch nicht, was die Welt alles nicht berichtet hat. Und deshalb äußere ich mich dazu jetzt erstmal nicht, ohne mal zu sehen, was es sonst noch so an Berichten darüber gibt, weil ich ja inzwischen weiß, dass unsere Mainstream-Medien sich zwar gerne auch durchaus über Themen äußern, aber sie dann auch gerne das machen, was man heute Lückenpresse nennt, nämlich gewisse Teile nicht nennen. Ich kenne den Fall nicht. Ich habe aber den Verdacht, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu melden wäre, als es unsere Mainstream-Medien tun. Ich kann mich irren. Wie gesagt, den Fall kenne ich nicht. Und was daraus wird, das wollen wir doch erstmal abwarten. Vielleicht wird auch diese Sache einmal hochgekocht und dann schnell wieder der Mantel des Vergessens drüber bereitet und drüber gelegt. Abwarten. Also es ist ein Skandal und anscheinend ist da jetzt dummerweise was aufgepoppt, was nicht aufpoppen sollte. Ob sie uns alles berichten, ob es noch Dinge gibt, die wir dann woanders sehen, die hier nicht berichtet werden und ob das Thema nicht schnell wieder in der Versenkung verschwindet oder ob der Taxifahrer sich mit einer Klopapierrolle aufhängt. Wir wissen es alles nicht. Also abwarten, ne? Ich bin ja immer dann, sag ich immer, warten wir mal einen Monat oder zwei, dann wissen wir mehr.
Okay, ja. Also ich finde es natürlich toll, wenn sowas passiert, dass dann eben der Gerechtigkeit doch
Nein, noch ist
geholfen
keiner
wird.
vor
Ja,
Gericht. Noch haben sie den Mörder nicht gefunden, nicht vor Gericht.
das nicht, aber es ist zumindest Bewegung drin und gerade für die Familie von dieser Journalistin. Die Söhne sind ja immer wieder zur EU gepilgert und haben da um Unterstützung gebeten und haben Eingaben gemacht und so weiter. Also zumindest der Schmerz von denen wird vielleicht in diesen Tagen etwas gelindert werden. Gemildert werden, wenn der Tod der Mutter vielleicht dann doch aufgeklärt wird. Also ich finde es zumindest
Ich
mal
glaube, dass erst, wenn die Leute im Knast sitzen.
okay, und selbst dann sind es die richtigen Leute,
Ja. Und vor allem sind es alle.
ja.
Vor
Ja,
allem
lieber
sind es
Thomas,
alle.
du, wir haben eigentlich alle Themen durch, die wir uns so vorbereitet haben. Liegt dir noch was am Herzen? Jetzt hast du
Nein,
Gelegenheit.
wir hatten ja dieses Mal tatsächlich eine Sendung, wo wir kein Hauptthema hatten, sondern viele Kleinigkeiten aufgegriffen haben, die ich denke trotzdem jede für sich ganz interessant war. Von daher habe ich außer einem immer noch irgendwie anwesenden Schluck auf und mein Wasserglas, das ich jetzt ganz darauf gebe, nichts mehr zu erzählen. Der Hals ist trocken und
In diesem Sinn,
allen
ja.
genau alles Gute und wir sehen uns in 2 Wochen. Und ja, war schön bei euch in Leipzig. Ein Kommentator hat in das letzte Video geschrieben: Ich hätte gerne das Mikrofon aus dem Studio mitnehmen müssen, weil ich viel besser zu hören war.
Ja, das ist halt, wie gesagt, Hollywood aus der Hosentasche. Das ist hoffentlich immer noch vertretbar. Ich sage vielen Dank fürs Interesse. Das war Ausgabe Nummer 20 von Tacheles. Dann nächste Woche gibt es dann vor der, das ist dann vor der Weihnachtssendung nochmal, gell? Also dann machen wir ein Weihnachtsspecial machen. Lass uns dieses Jahr ein Weihnachtsspecial machen
Ja.
oder so. Jetzt setzen wir eine
Ja,
Weihnachtsmütze
Weihnachts.
auf. Ja?
Ja, doch, das passt. Das passt. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja.
Könnte hinkommen, gell?
Ja, nee, wir werden eine Sendung haben Mitte Dezember und zwischen den Feiertagen.
Ah, irgendwas in der Richtung machen wir. Dann
Dann
läuft
machen
halt.
wir Weihnachts zwischen Weihnachten und Neujahr Special. Machen wir
Genau.
was
Ich hänge
Schönes.
hier eine Deko auf, dann ist es weihnachtlich. Thomas, ich sage vielen
Ja,
Dank
vielen Dank,
für
dass ich
deine
da sein.
Zeit, vielen Dank für deine Analysen, auch für deine Arbeit im Blog. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der 21. Ausgabe. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.
Tschö.
Ciao.